Hallo und herzlich willkommen hier zur neuesten Ausgabe des Telestammtisch. Diese Ausgabe steht im Zeichen der Umbrella Academy. So viel möchte ich an der Stelle nämlich schon mal sagen. Wir wollen uns heute sehr ausgiebig über die sowohl Comic-Serie The Umbrella Academy unterhalten, als auch die jetzt am 15. startende Serie, die bei Netflix eben jetzt ins Programm aufgenommen worden ist, also quasi die Serienumsetzung des Comics. Und, das möchte ich an der Stelle auch betonen, wir haben beides vorab zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt, sowohl den ersten und den zweiten Band der neuen Edition, also quasi der deutschen Comic-Ausgabe, die es bei CrossCult ganz aktuell gibt. Dieses da ist uns eben zur Verfügung gestellt worden, konnten wir also schon reinlesen, noch vor Marktstart, beziehungsweise der erste Band ist, glaube ich, neu aufgelegt worden, den gab es schon mal und der zweite kommt eben jetzt auch, ganz bald dann auch der dritte. Die ersten beiden Bände haben wir also vorab bekommen und wir konnten uns auch die 10 Folgen der ersten Staffel von The Umbrella Academy bereits vorab angucken, denn da war Netflix so freundlich, uns eben da die Zugangsdaten entsprechend zu geben und wir haben uns das auch schon reingeballert, wobei man das auch ein bisschen relativieren muss, denn ich bin wohl der Einzige, der es geschafft hat, bloß 7,5 Folgen von der kompletten Serie zu sehen, im Gegensatz zu meinen erlesenen Gästen, die mitten im Thema stecken, teilweise die Serie schon länger kannten, also insbesondere die Comic-Serie und eben auch alle Folgen gesehen haben. Und wir beginnen mit der Dame. Die Dame, die uns bei der letzten Ausgabe sehr deutlich gemacht hat, dass sie so ziemlich jede Superheldenverfilmung gesehen hat, auch Vergleiche ziehen kann, definitiv die aktuellen Veröffentlichungen bei Netflix und Co. alle kennt und die auch regelmäßig Comics liest. Moin, Pia.
Hallo.
Hallo.
Guten Abend.
Der zweite Teilnehmer bzw. Gast hier in dieser Runde ist jemand, der den Comic sogar schon gelesen hatte bzw. den ersten Band schon gelesen hatte, bevor klar war, dass wir hier irgendwas in der Richtung machen werden. Er ist definitiv ein Comic-Fan, kennt gefühlt jeden Comic der letzten Jahre in- und auswendig, weiß teilweise eben auch, welche kreativen Köpfe dahinter stecken und ja, gibt entsprechend einfach auch gutes Geld im Monat dafür aus, dass er eben Comics lesen kann. Moin, Patrick.
Hi.
Auch du hast dir die Serie schon angeschaut und ich bin mal gespannt, wie du so die Vergleiche ziehst, vielleicht auch, wie die Umsetzung dann gelungen ist. Der dritte in der Runde ist jemand, der natürlich auch Comic-Fan ist, der natürlich auch Filme guckt, der natürlich auch Serien guckt, das ist klar. Aber was ihn hier an dieser Stelle besonders qualifiziert, heute dabei zu sein, ist, dass er auch Comics zeichnet. Er ist definitiv ein kreativer Kopf, kann sowohl zu Designs als auch zu Zeichnungen was sagen, hat aber auch Erfahrung im Videoschnitt und Video-Editing beziehungsweise glaube ich sogar mit Aufnahmen selbst und hat da auch so ein bisschen eben eine Möglichkeit uns mitzuteilen, wie er denn jetzt vielleicht auch die technische Umsetzung sowohl des Comics als eben auch der Serie fand. Moin Marc.
Grüße.
Guten Tag. Sehr schön. Habt ihr also eine Vorstellung, wer da heute am Start ist? Wir gucken mal, wohin die Reise geht, denn ihr wisst, wir haben immer dieses Kernthema, um das wir uns drehen und haben da auch wirklich eine Menge Ideen, was wir da heute machen können, aber wir müssen letztlich schauen, wo wir hier eigentlich ankommen. Jo, Patrick, ich würde gerne bei dir mal anfangen und mal fragen, denn ich glaube, du bist derjenige, der mit der Umbrella Academy, mit dieser Serie, insbesondere mit der Comic-Vorlage von uns allen noch am ehesten zu tun hatte, beziehungsweise hast du mir gesagt, dass du den ersten Band schon gelesen hattest. Seit wann kennst du die Serie eigentlich?
Ich kenne die Serie exakt einen Tag, bevor du mich angefragt hast, ob ich über diese Serie sprechen will.
Sehr gut. Ja, nice. Und du hast gemeint, du hast, glaube ich, bei einer Bahnfahrt mal eben so zack den ersten Band durchgeballert. Den kann man also anscheinend schnell weglesen, ne?
Kann man sehr schnell weglesen. Also da kam ich gerade von der Pressevorführung von Iron Sky 2. Mhm. Und da kam gerade diese Anfrage und da hatte ich auch gerade den ersten Band schnell weggelesen. Also kam diese Anfrage gerade rechts. Und ich kenne auch die Zeichner eben schon länger, weil die auch ein bisschen am Hellboy-Universum mitgewerkelt haben.
Dann sollten wir an der Stelle vielleicht mal erwähnen, wer das eigentlich ist, wer hier die entsprechende Comic-Kunst liefert. Und das sind im Wesentlichen eben zwei Leute, ne? Soweit ich das hier sehe. Beziehungsweise noch eine dritte Person, vielleicht kannst du da ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen. Wer ist denn Autor der Serie?
Autor der Serie ist Gerard Way, der Sänger von My Chemical Romance. Ist der Frontsänger dürfte jetzt so in Richtung Rock gehen. Und ungewöhnlich an dieser Reihe ist, dass normalerweise Gabriel Barr und Fabio Moon, also die beiden Zwillinge, diese Comics betreuen. In dem Fall war er nur so nebenbei mit tätig. Und hat seinen Bruder, also seinen Zwillingsbruder, ein bisschen kreativ beraten.
Das ist das, was man auch aus dem Interview, glaube ich, entnehmen kann, was im ersten Band mit abgedruckt ist. Da haben wir generell, bevor wir auch auf die Inhalte vom Comic mal selbst zu sprechen kommen, da ist eine ganze Menge Bonusmaterial mit dabei. Also so Kurzgeschichten und eben auch Interviews, ein paar Kurzbiografien zu den jeweiligen Künstlern, wo dann eben auch mal ein bisschen klar gemacht wird, woher dieser kreative Geist und diese, sag ich mal, Designideen für die Serie kommen, die wohl im Wesentlichen Gerard Way zu verdanken sind. Und ich kenne jetzt gar nicht so die Mucke von My Chemical Romance. Pia, kennst du die Band? Hast du vielleicht sogar von denen was gehört? Weißt du, was die so für Kunst gemacht haben?
Nee, gar nicht, überhaupt nicht.
Ich glaube, wenn ihr die Mucke hört, dann kennt ihr ein oder zwei Lieder auf jeden Fall. Das ist schon so sehr schadlastig gewesen damals.
Genau. Zum Beispiel, wenn man den Watchmen-Film kennt, dann ist das das Lied, das dann in den Abspann reinstartet, wenn man Rorschachs Tagebuch sieht. Das ist so diese Mucke, die My Chemical Romance machen.
Mhm. Das scheint so ein bisschen auch Emo-Mucke zu sein, aber genau, eben mit einem starken Rock-Anteil auch. Das ist jetzt ja kein Urteil oder so, sondern einfach mal eine interessante Feststellung. Also sind auch Punk-Elemente drin. Ich denke, er hat viel so auch einen melancholischen Touch, wenn man so ein bisschen guckt, wie die Videos vielleicht auch aussehen, wenn man ein bisschen nach Promomaterial davon nach ihm guckt und ja einfach so mal schaut, was haben die über die Zeit hinweg so gemacht. Und das hat, denke ich, auch einen ganz starken Einfluss darauf, wie hier die Serie selbst designt ist. Denn das ist das, was ich so dem Bonusmaterial entnehme. Gerard Way ist wohl derjenige, der auch letztlich die Ideen für die Charaktere, die hier eine Rolle spielen, hatte. Ich erzähle das gerade die ganze Zeit. Sag mal, Marc, wie sieht das aus? Hast du dir den Bonuskram überhaupt durchgelesen oder hast du dich nur auf den Hauptcomic konzentriert?
Na, also grundsätzlich erstmal den Hauptteil und die Bonussachen waren für mich eher visuell, die ganzen Konzeptzeichnungen und wie das so ein bisschen abweichte von dem, was wir im Comic gesehen haben. Dabei weiß ich jetzt gar nicht, das war so, der Autor hat die Konzepte gemacht, ja? In Kombination genau. mit dem Zeichner so ein bisschen, ne? Und war interessant zu sehen, wie weit der Unterschied ist zwischen dem Konzept und dem Fertigen. Und also das haben wir, glaube ich, in beiden Bänden so ein bisschen. Und das ist sowieso immer ziemlich interessant für jemanden, der zeichnet, zu sehen, wie die Konzepte waren.
Mhm. Und da gibt es ja noch tierische Abweichungen, aber vielleicht sollten wir auch erstmal so ein bisschen klar machen, wovon handelt eigentlich die Umbrella Academy, was ist das alles, wovon reden wir hier eigentlich? Und ich könnte es einfach mal versuchen und dann habt ihr die Gelegenheit einfach zu ergänzen. Also ich würde mich hier jetzt so ein bisschen an so den Sachen orientieren, die letztlich auch auf den ersten Seiten des Comics quasi hervorgehen. Ich werde jetzt hier im Comic-Bereich, weiß ich nicht, ob wir hier schon so sehr viel spoilern werden, das vielleicht auch für euch da draußen schon mal zur Info. Ich denke, wir werden jetzt hier in gewissen spoilerfreien Zügen und in gewissen spoilerfreien Besprechungen den Comic besprechen. Danach folgt eine verhältnismäßig spoilerfreie Besprechung der Serie und dann wird es einen Spoilerbereich geben, in dem wir sowohl dann eben auch Spoiler aus der Serie bringen, als auch vielleicht noch Vergleiche zum Comic ziehen und wo da unter Umständen eben auch Abweichungen sind. Wovon handelt die Serie? Wir haben irgendwann einen Zeitraum in den 80er Jahren und dort werden auf einen Schlag exakt 43 Kinder geboren. Die werden geboren, ohne dass die Mütter dieser Kinder überhaupt wussten, dass sie schwanger sind. Plötzlich sind diese Kinder einfach da. Und diese Kinder sind eben nicht nur besonders, weil sie offensichtlich im Rahmen von irgendeiner Art von, weiß nicht, göttlicher Empfängnis überhaupt gezeugt wurden. Das wird, glaube ich, also bis Ende Band 2 wird es nicht so eindeutig geklärt. Es gibt diese 43 Kinder, die werden geboren und davon überlebt halt auch ein gewisser Teil der Kinder immerhin, nicht alle. Und man kann sagen, dass von diesen Kindern, ich glaube, 6 oder 7 sind es, da könnt ihr mich gleich nochmal korrigieren.
7.
7. Werden von einem, ja, Professor, wenn man so will, von einem Sir Reginald Hargreaves quasi zusammengetrommelt. Die werden von ihren Müttern quasi abgekauft. Also der kauft den Müttern diese Kinder ab und diese Kinder zeichnen irgendwas aus, denn sie scheinen Superfähigkeiten zu haben. Sie sind mit einer Gabe geboren, teilweise ist zu Beginn klar, welche Gabe sie haben, teilweise ist noch nicht ganz klar und er versucht eben möglichst viele dieser Kinder in seine Obhut zu bekommen, zu adoptieren und auszubilden. Mit 7 Kindern gelingt ihm das eben auch, Jungs und Mädels. Sehen erstmal aus wie normale Kinder, aber Stück für Stück wird klar, dass diese Kinder irgendwas auszeichnet und er macht die jetzt eben hier zu einem Superhelden-Team, denn er denkt und glaubt, dass das Ende der Menschheit kurz bevorsteht und er jetzt eben Kinder bzw. diese Kinder ausbilden muss, um die Welt zu beschützen. Er opfert dafür alles, inklusive alles, was Richtung Menschlichkeit, Richtung Vatergefühle und Richtung einfach Zuneigung und Liebe geht, denn für ihn scheint ganz primär wichtig zu sein, den Untergang der Welt zu verhindern, und dafür muss er jetzt eben diese Kids allesamt quasi ausbilden. Das ist so, glaube ich, als Ausgangslage das, was man erstmal sagen kann. Würdet ihr zur Ausgangslage noch was ergänzen wollen?
Eins der Kinder sieht man nicht. Also Nummer 6 wird nicht gezeigt. Mhm. Also da wird irgendwas passiert sein, aber das erfährt man jetzt nicht in den Bänden oder in der Serie.
Da sprichst du ja bereits eine Sache sehr gut an, nämlich Nummer 6. Wir merken genau. Schon, dass die überhaupt Namen haben, ist nicht selbstverständlich. Denn für diesen Herrn Professor sind das allesamt einfach nur Zahlen. Er gibt sich gar nicht erst die Mühe, denen irgendwelche Namen zuzuordnen, und er gibt denen einfach Zahlen, spricht sie auch entsprechend an. Also Nummer 1 ist dann sowas auch ein bisschen wie der Anführer. Wir können natürlich gleich im Anschluss auch nochmal ein bisschen auf die einzelnen Charaktere eingehen. Jo, aber er gibt denen eben keine Namen. Die haben zwar im Laufe ihres Lebens sich dann selbst irgendwann Namen gegeben oder untereinander. Gerade im Comic zum Beispiel, ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, da wechseln die gefühlt auch dauernd die Namen. Marc, ist dir das auch aufgefallen? Speziell jetzt zum Beispiel hier diese Nummer 1. Ich glaube, der heißt mal Luther, mal heißt er ja. Moonboy, glaube ich, oder so. Also die wechseln
Space
ständig.
Spaceboy, ja. Genau.
Die wechseln ständig, oder?
Genau. Nein, ich weiß nicht, ob das in den Bänden rauskommt, warum Spaceboy heißt. Habt ihr es mitgekriegt? Also in der Serie wird es ja thematisiert. Und ja, die haben so Spitznamen, glaube ich. Ne? Spaceboy ist eher so der Spitzname, und 1 ist halt der definierte Name vom Vater. Und Lucera wird dann vermutlich der Rufname in der Familie gewesen sein. Ja? So kam es jetzt für mich rüber.
Ich habe das mitgekriegt, irgendwas habe ich im Comic gelesen, dass die auch so Tarnnamen oder so auch mal hatten.
Heldennamen quasi.
Heldennamen, ja. Vielleicht die von der Menge gegeben worden sind oder die sich selbst haben geben lassen. Das wird auch nicht so genau erklärt.
Das kann schon sein, dass sie nämlich eigentlich ja so Superheldenidentitäten haben. Wenn man sich hier auf Wikipedia mal die Liste aufruft, dann ist das plötzlich auch viel deutlicher, als mir das während des Lesens deutlich geworden ist. Dann fangen wir einfach mal oben an. Wir gehen die jetzt mal Stück für Stück durch. Also ich habe ja schon gemeint, wir wollen hier relativ allgemein über den Comic reden. Also das heißt, wir werden jetzt hier nicht auf die einzelnen Inhalte hier in diesem Bereich eingehen. Unter Umständen picken wir uns einzelne Punkte raus. Aber ihr merkt schon, das ist so eine Superhelden-Serie, die vielleicht sich ein bisschen dadurch auszeichnet, dass sie eben nicht mit, keine Ahnung, den bekannten Charakteren von Marvel und DC zusammenarbeiten, sondern eben ein eigenständiges Ding sind, denn die Originalserie ist da bei Dark Horse Comics vor einigen Jahren erschienen, ich glaube 2007 ging es los, genau, und ja, da gibt es verschiedene Charaktere. Der Professor nennt sich wohl The Monocle, und so viel kann man sagen, er bekommt nicht sonderlich viel zu tun im Comicband, denn das möchte ich einfach mal ausposaunen, knallhart, er stirbt, und zwar relativ früh. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum das Team überhaupt wieder zusammenkommt. Ganz viel von dem Comic spielt auf zwei Zeitebenen. Es gibt also diese Zeitebene, wo die alle noch Kids sind, wo er die so zusammengetrommelt hat, die sind alle ihre Ausbildung, leben da quasi in so einer Art Internat bei diesem Professor mit drin, erleben da auch Geschichten, welche im Detail das auch immer sein mögen. Und es gibt dann eben diese zweite Zeitebene, wo die offensichtlich alle deutlich älter geworden sind. Es sind einige Jahre vergangen. Man hat sich auch zum Teil sehr auseinandergelebt. Alle Figuren haben sich individuell weiterentwickelt. Und man trifft jetzt eben wieder zusammen zur Beerdigung von ihrem, ja, quasi Vater. Ne? Kann man so sagen, oder? Das sind doch so die beiden.
Genau, das ist der Auslöser zum.
Muss man. Deswegen ist es auch kein so mega krasser Spoiler, oder?
Nee, natürlich nicht. Das ist ja passiert ja in der ersten Folge.
In den ersten 10 Minuten circa.
Genau. Im Trailer sieht man es auch.
Ja, und einer dieser 7 taucht dann eben auch nach jahrelangem Verschwinden wieder auf. Das ist, glaube ich, Nummer 5, der sich so ein bisschen teleportieren kann.
Genau.
Da können wir uns eigentlich mal so langhangeln. Patrick, vielleicht magst du einfach mal erklären, was kann der eigentlich? Wer ist Nummer 5, aka The Boy?
Also er kriegt vor allem in Band 2 eine größere, gewichtigere Rolle, aber man findet auch innerhalb der ersten Folge und im Trailer raus, dass er sich teleportieren kann und eben auch so ein bisschen in der Zeit hin und her springen kann. Mhm. Und er ist eben ein ziemlich kleinwüchsiger, anscheinend altert er dadurch, dass er sich ständig in der Zeit hin und her reißt, wird er immer jünger, hat man so ein bisschen mitbekommen.
Mhm.
Er ist auch ein krass ausgebildeter Kämpfer, also er kann auch teilweise sehr blutig seine Aufträge oder zumindest nicht mehr unbedingt nur Aufträge, aber einfach so seinen Superheldenalltag bestreiten. Man kann sich generell streiten, ob das überhaupt Superhelden alles sind, ne? Oder ob das eigentlich nur Figuren mit Kräften sind.
Ja, das, also in der Serie war das auch nicht so ganz genau erklärt. Also einige hatten Kräfte, man hat das sofort gesehen, aber einige haben einfach nur sehr gut kämpfen können, ne? Ordentliche Martial Arts, Kampfkunst und wie man es so in Superhelden-Serien kennt. Ja.
Mhm. Dann gibt es ja noch The Rumor, beziehungsweise Allison, eine der Damen in der Runde. Pia, magst du die uns vielleicht mal kurz vorstellen? Was kannst du zu der sagen?
Ja, also die Allison, die hat eine besondere Superkraft. Also sie kann sozusagen, wenn sie mit einem Satz anfängt, ich habe das Gerücht gehört, und dann kann sie halt irgendwas erfinden, irgendwas sagen und dann findet das auch statt. Also zum Beispiel, ich habe ein Gerücht gehört, dass du jetzt nach Hause gehen wirst oder so. Und dann geht derjenige nach Hause, kann sämtliche Dinge halt eben sagen. Und ja, in der Serie, also hat sie damit wohl auch ihr privates Leben so ein bisschen mit beeinflusst, aber das erfährt man dann später so ein bisschen. Und ja, sie kann aber auch gut kämpfen. Also man merkt auch, dass sie halt von ihrem Vater, also oder Adoptivvater, ordentlich ausgebildet wurde, so wie alle anderen Kinder auch.
Ja, ist auf jeden Fall eine sehr interessante Figur, die, und darauf werden wir später noch zu sprechen kommen, vielleicht auch ein bisschen anders in der Serie dargestellt wird als im Comic. Aber jetzt mal, wenn ihr euch mal versucht, an den Comic zu erinnern, ne, kann das sein, dass man ihre Kraft irgendwie so gar nicht sieht? Also dieses, gerade dieses Ding, was jetzt eigentlich, was sie jetzt kann. Also ich habe das eher, durch die Serie habe ich das mitgekriegt.
Genau. Das, so ging es mir auch. Also so richtig wahrgenommen hat man es, glaube ich, erst wieder im zweiten Band. Und da hatte sie ja auch wieder eine schöne Rolle. Und aber das stimmt, in der Serie ist es deutlicher und auch komplexer dargestellt, ja.
Mhm. Aber ich habe es im Comicband doch ganz am Anfang auch gelesen, dass sie gesagt hatte, ich habe ein Gerücht gehört, dass die Leute doch irgendwie weggelockt, so eine Menge, dass in einem Museum irgendwelche Bilder verschenkt werden und dass es da Krebs umsonst gibt. Und dann sind die doch dann da alle weggelaufen und dahin gelaufen. Und dann meinten doch dann die Geschwister zu ihr, Mensch, es war eine gute Idee, aber um die Bilder müssen wir uns später kümmern.
Ja, das habe ich, glaube ich, mitgeschnitten. Das ging voll an mir vorbei.
Ja, genau. Und dann hat man schon gemerkt, dass das, was sie gesagt hat, nicht nur einfach so ein Gerücht ist, sondern irgendwas zu bedeuten hat. Also unterschwellig hat man gemerkt, okay, das passiert wahrscheinlich dann wirklich. Aber mehr, also ins Detail ging da der Autor auch nicht.
Genau.
Aber es macht eben einen Unterschied, wenn du eine Serie von einer Lauflänge von 10 Stunden hast und einen Comic mit einer Seitenzahl von 190 Seiten. Bei den 190 Seiten kannst du nur begrenzt auf gewisse Charaktere eingehen. Da fallen eben manche ein bisschen kleiner aus. Das ist eben dann der Vorteil vom Serienformat, dass man da deutlich mehr über die Charaktere erfährt oder dass man sich da ein bisschen mehr Mühe gibt, die Charaktere auszuarbeiten.
Obwohl es ja im zweiten Band, und im zweiten Band passiert es ja so, ja. Also ja. Man muss einfach dranbleiben.
Genau.
Ähnlich ging es mir dann auch bei der Figur Spaceboy, also Nummer 1, dem Anführer. Marc, magst du uns den mal kurz vorstellen?
Spaceboy, wenn ich das, genau, Nummer 1, das ist eher so der starke Typ, ja, der dann aber im Comic, glaube ich, auf den Mond geschickt wurde. Und ja, seine Kräfte weiß ich gar nicht, die Stärke, ne? Aber die ist dann einfach später entstanden. Ich weiß, das habe ich nicht so richtig verstanden. So richtig anführermäßig war er nicht. Da liegt mehr der andere Charakter mit seinen Messern eher als Nummer 1, den zu erklären.
Naja, also ich glaube, Stark war Nummer 1 schon immer und der ist auch aus irgendwelchen Gründen, von ihrem Vater nenne ich ihn jetzt mal, auch immer so als Anführer gesehen worden. In der Serie wird nochmal deutlich klar gemacht, dass es wohl eine, ich sag mal, ohne jetzt zu viel zu spoilern, das machen wir vielleicht später, aber es scheint in der Serie, wird sehr viel deutlicher, dass es eine Zeit vor dem Unfall, eine Zeit nach dem Unfall gab und dass da natürlich auch vielleicht eine gewisse optische Veränderung mit einherging. Aber Stark scheint er von Anfang an schon gewesen zu sein.
Ja, das stimmt. Patrick, hast du im Comic mitbekommen, wie er quasi sein Aussehen gekriegt hat? In der Serie wird das ja präsentiert.
in den Comics habe ich das nicht großartig mitbekommen.
Das ist einfach ja, so, ja.
Genau. Ja, da hat er auf einmal, nee, ich spoiler noch nichts, aber da ist es ja auf einmal so gegeben.
Genau. Mhm.
Nee, das war doch ein Chemieunfall doch in einem Comic, oder nicht? Ich habe irgendwas mit.
Okay.
Da war irgendein Unfall. Irgendwas war.
Ja.
Okay. Alles klar.
Jetzt kann ich mich auch nicht mehr so genau dran erinnern.
Vielleicht war das auch in der Serie.
Oder war das. Nee, aber im Comic habe ich auch was gelesen. Da ist was passiert, wo er auch fast gestorben wäre irgendwie. Und da war es auf jeden Fall. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern. Tut mir leid.
Ja, Marc, dann hattest du gerade unseren Diego angesprochen. Diego, genau, ist der Diego. Typ mit den Messern. Vielleicht magst du dem ein bisschen was sagen. Wir haben hier eine gewisse Auswahl.
Genau, also Diego ist ganz einfach. Das ist der Punisher oder Rorschach.
Ja.
Das ist quasi so der Charakter, der sich nicht zügeln kann und alles im Endeffekt schnell beendet oder beenden möchte und sich gerne mit harter Gewalt durchsetzt. Ja. So empfand ich ihn. So. Ne, er war immer so ein bisschen over the top, immer ziemlich aggressiv, aber hatte auch so leichte Detektivanbandungen im Comic, vor allen Dingen ein bisschen mehr als in der Serie. Und hat aber im Endeffekt seine Lösung auch richtig mit harter Gewalt durchgesetzt. Ja? Also sein Ziel, was er haben wollte, hat er halt einfach auch mit Gewalt vorangetrieben.
Ich sehe den auch so ein bisschen als so eine Batman-Parodie an.
Definitiv, ja.
Das will ich nicht so sehen.
Oh. Im Comic oder in der Serie?
Beides irgendwie. Ja. Im Comic ist das schon noch eher eine Parodie, das stimmt schon. Aber ich würde lieber auf Punisher setzen. An Batman lasse ich nichts kommen.
Ja, du bist ein bisschen Vorbild. Das ist, was Batman angeht, ich weiß. Genau.
Okay, also Diego, der auch so ein bisschen, ich meine, er ist einfach der Lonesome Wolf, ja. Das ist derjenige von allen, der am ehesten noch in diesem Superhelden-Modus geblieben ist, der wirklich die Bösen verprügelt, der noch irgendwo Recherchearbeiten macht, so ein bisschen eben detektivisch, wie du jetzt schon angesprochen hattest, der eben auch noch irgendwie Fälle zu bearbeiten scheint und eben letztlich auf seine sehr besondere, auch ein Stück weit brutale Art und Weise immer noch fürs Gute eintritt. Alle anderen haben sich ja letztlich völlig davon verabschiedet.
Ja? Ja, richtig. Ja.
Genau. Jo, wo machen wir weiter? Mit der, für mich, finde ich persönlich, sowohl in der Serie als auch in dem Comic, vielleicht sogar interessantesten Figur von allen, nämlich Klaus.
Klaus ist super, Klaus.
Toll. Klaus ist super, oder?
Das war auch mein Lieblingscharakter eigentlich.
Also Klaus, muss ich sagen, den lernst du kennen. Und okay, ja, die haben hier jetzt jemanden mit einer, sagen wir mal, offenen sexuellen Orientierung, okay, er nimmt Drogen, okay, er ist ein bisschen sehr emotional und so und auch ein bisschen abgedreht, aber je mehr du den kennenlernst, desto faszinierender fand ich ihn eigentlich.
Und desto sympathischer wird er eigentlich auch, weil es hat ja alles seine Gründe, wieso er so ist, wie er ist. Mhm. Und von all diesen Helden habe ich mich bei dem am längsten gefragt, wieso ist der eigentlich in der Gruppe? Was kann der eigentlich, außer jetzt offen seine sexuellen Vorlieben auszuleben und so einen auf Playboy zu machen?
Mhm. Das war im Comic auch nicht so präsent, ne? Der Charakter.
Nee.
Der schwebte immer so ein bisschen über alle, so ein bisschen und ziemlich im Hintergrund.
Ja, in Band 2 hat er aber auch seine ziemliche Präsenz dann bekommen. Da wurde er dann deutlich mehr ausgearbeitet.
Ja, genau.
Also ich war ziemlich begeistert von dem Schauspieler auch. Also ich kannte den vorher noch gar nicht. Ich habe gar nichts mit ihm geguckt. Das ist ja Robert Sheehan. Und der hat auch in Misfits mitgespielt, aber ich habe die Serie auch nie geguckt. Deshalb kannte ich ihn auch vorher nicht. Und also ich fand den mega genial. Und dann musste ich den auch erstmal googeln, als ich die Serie geschaut habe.
Ja,
wo er überall mitgespielt hat und was er macht. Und er muss unbedingt noch mehr machen. Und er muss einen Kinofilm mitspielen.
Definitiv,
unbedingt.
Ja.
Und total
toll. Ich habe einen Kinofilm mit ihm gesehen. Und da hatten wir beide ja geschrieben. Du hast gemeint, da sind jede Menge Jungtalente. Da habe ich gemeint, ja, nee, den Klaus, den kannte ich schon durch Bachelor.
Ach so, ja, stimmt.
Und durch Misfits. Und danach hast du erstmal so eine Folge Misfits geguckt, weil ich dann noch gesagt habe, ach, da ist Ramsay Bolton dabei. Ja, okay, muss ich gucken.
Ja, aber in Mortal Engines,
da hat er auch eine ziemliche Nebenrolle. Also da fällt er ziemlich weg.
Ja, also das hat mir so, weiß ich nicht, das war dann vom Drehbuch her einfach blöd geschrieben. Also man muss ihm dann schon eine ordentliche Rolle geben vom Drehbuch her, ne, wo er so richtig so aus, wo er sich so richtig ausleben kann.
Na, das hat er ja mit Klaus gekriegt, das war super.
Ja, also in der Serie total genial.
Also hier nochmal ganz klar, wenn ihr vielleicht mit der Serie anfangen solltet demnächst oder gern eben auch mit dem Comic oder so, gebt der Figur eine Chance, die entwickelt sich, das ist vielleicht sogar einer der Lieblinge der ganzen Serie. Ganz toller Charakter.
Oh, ja, auf jeden Fall.
Damit haben wir jetzt schon 5 von 7 plus 1 durch. Und dann gibt es eben noch die Nummer 6 und die Nummer 7. Und bei den beiden muss man jetzt mal gucken, was man zu denen sagt, ohne zu viel zu spoilern. Ich denke, zu Nummer 6 kann man durchaus was sagen, zumindest in Ansätzen. Das ist nämlich Ben. Und Ben heißt wohl The Horror. Und von Ben sieht man immer mal so Bilder. Und es gab wohl auch eine aktive Zeit und es gibt eine sehr passive Zeit. Also sagen wir mal so, zu Beginn des Comics, so viel kann man sagen. Und ich sage auch nicht, dass sich das vielleicht ändert. Ich sage nur, zu Beginn des Comics ist Ben tot. Ben gilt als verschollen. Das ist übrigens auch in der Serie so, dass er als verschollen gilt. Da hängt, glaube ich, sogar so ein Bild von dem in der Mansion rum, in dieser Umbrella Academy Mansion, also in diesem riesen Herrenhaus. Und im Comic selber spielt er tatsächlich zu Beginn eine sehr kleine Rolle, oder?
Genau, du kannst halt nur erahnen, was er für Kräfte hat, ne? Und im Comic und auch in der Serie wird es, glaube ich, auch so dargestellt, dass er tot ist. Weil da gibt es ja diese Statue vor dem Haus.
Ja, genau, also er ist tot, aber
er ist eher so das Mysterium in der Serie. Man hält sich erst offen, ob man mit denen noch was macht, weil die haben schon gesagt, wenn einer The Horror genannt wird, das schreit im Prinzip zumindest nach einer Origin. Aber bisher hatte man davon nichts.
Und ich bin auch mal gespannt, wann die kommen soll, denn jetzt haben wir eigentlich nur noch Band 3, dann ist sie ja abgeschlossen. Also wenn, dann müssen wir da irgendwie auftauchen.
Nee, die haben schon gesagt, die führen diese Serie weiter. Die haben noch ein bisschen was vor anscheinend.
Das Serie machen, oder die nicht. Comics?
Die Comics führen sie weiter, habe ich gehört. Aber ich bin mir nicht sicher, wie viel da dran ist. Nur dieser Gerard Way, der hat jetzt anscheinend bei My Chemical Romance aufgehört und hat sich jetzt, er will anscheinend wieder verstärkt Comics machen und da will er sich auch wieder der Umbrella Academy widmen, was dann auch so ein Grund war, diese Serie in Angriff zu nehmen und auch mehr Comics dazu zu machen. Aber da bin ich nicht zu 100% sicher, was ist der Gerücht und was nicht, aber das habe ich so gehört.
Aha, was man hier im Artikel auf Wikipedia findet, ist ja, dass tatsächlich das dritte Volume namens Hotel Oblivion, der 2018 kam und also ich meine, ich kenne es nicht, ich weiß noch gar nicht, wie das ausgegangen ist, weil das hatten wir, wie gesagt, noch nicht die Gelegenheit, das zu lesen, das ist gerade ganz frisch eben auch erst in den Staaten quasi erschienen, also ich bin gespannt, ob man dann da einen runden Abschluss macht. Ich hatte gedacht, das wäre von Anfang an erstmal auf diese drei Handlungsbögen ausgelegt, also die jeweils in einem Trade dargestellt werden. Der erste Trade ist die Apocalypse Suit, der zweite trägt den Titel Dallas und der dritte Trade dann eben den Titel Hotel Oblivion. Und ich hatte gedacht, dann wäre das quasi als abgeschlossene Miniserie zu verstehen oder Maxi-Serie ja viel eher.
Wir werden es ja sehen, wo es hinführt. Noch ist aber das alles sehr spekulativ.
Ich hätte kein Problem damit, wenn das weitergeht.
Mhm. Ich auch nicht.
Das macht schon Spaß, irgendwie zu lesen.
Ist schon mal ein gutes Vorabfazit. Ja, und die letzte in der Runde, zu der kann man sicherlich auch so ein paar Basissachen sagen, aber wie die Figur sich entwickelt, sollte man hier, glaube ich, auf keinen Fall erzählen, denn dann spoilert man vielleicht zu viel. Und da gibt es nämlich noch die Vanya. Vanya ist quasi Nummer 7, trägt auch einen Superheldennamen, den wir jetzt vielleicht noch nicht verraten wollen. Ja, und Vanya ist irgendwie ganz schön normal, oder Pia?
Ja, Vanya spielt Geige. Ne? Und ja, und das fand ich persönlich sehr schön, ja. Und Vanya wird von Ellen Page gespielt in der Serie. Und ja, und sie hat ein Buch geschrieben über ihre Geschwister, wie sie dort aufgewachsen ist, weil sie halt keine Kräfte hat in der Serie und neben den Geschwistern halt nie mit auf die Missionen gehen durfte und von ihrem Adoptivvater zurückgehalten wurde. Und ja, das scheint sie wohl auch nicht so gut aufgenommen zu haben. Sie war halt immer die Außenseiterin und ja, dann hatte sie in ihrem Erwachsenenleben sozusagen, das wird auch direkt in der ersten Folge schon erklärt von der Serie, das ist Spoiler, dass sie das Buch halt geschrieben hat über die Familie, wie es ist, die Nummer 7 zu sein und in dieser außergewöhnlichen Familie aufzuwachsen. Und das haben die also einige Geschwister haben das ziemlich übel genommen, weil sie da wohl auch einige Geheimnisse ausgeplaudert hat in diesem Buch. Und deshalb ist sie da nicht so willkommen bei ihren Geschwistern.
Die hassen die alle ein bisschen, ne? Als echt übel, ja. Also ganz
ja, nicht
krass.
Alle, also ich...
Na, sie hat ja sie im End verraten, ja.
Also ja, sie. Ja, genau, genau. Allison versucht immer noch so ein bisschen geschwisterlich, freundschaftlich zu sein, aber sie ist auch so ein bisschen ja, schlecht drauf zu sprechen. Und ja, sie müssen halt alle zusammenkommen, weil es halt eben um die Beerdigung geht. Und ja, irgendwie sehr schwierig, halt so typische Familienprobleme. Also was heißt typisch? Also nicht jetzt wirklich typisch für realistische Familienprobleme, aber auf jeden Fall ist da einiges im Argen sozusagen.
Mhm.
Am meisten hält ja noch Pogo, dieser sprechende Affe, zu ihr, hatte ich das Gefühl.
Mhm.
Ich glaube, der hält zu allen. Also ich glaube, der wollte da niemanden irgendwie verurteilen. Sind ja alle so ein bisschen, haben alle so ein bisschen ihre Eigenheiten.
Das ist wohl, glaube ich, jetzt so das Wichtigste, was man sagen kann. Sie, also diese Vanya, die ist wohl anscheinend diejenige, die durfte zum Beispiel auch bei der Ausbildung, weil die eben keine Kräfte hatte, an den eigentlichen Einsätzen nicht teilnehmen, ja. Währenddessen alle hier, keine Ahnung, super cool, keine Ahnung, den Riesen-Eiffelturm bekämpfen müssen, zum Beispiel, ja, den bösartigen, gesteuerten Todeseiffelturm muss sie halt eben irgendwo da in dem, ich glaube, Zeppelin war es sogar im Comic, mit ihrem Vater verweilen und den zuschauen. Sie ist immer so eine Außenseiterin, in der Serie wird noch ein bisschen mehr dargestellt, dass sie gern mehr eine der Gruppe gewesen wäre und auch in der Serie wird dann klar, dass wenn dann alle erwachsen sind, die vielleicht noch mit einer neueren, erwachseneren Perspektive auch auf sie zugehen, wie sich das alles entwickelt und was vielleicht auch dieses Geigenspiel für eine besondere Bedeutung hat, das solltet ihr am besten selbst lesen. Marc, du hattest jetzt schon den Dr. Pogo angesprochen, diesen Schimpansen, der da rumrennt und der so eine Art, ja letztlich, ich will nicht sagen Butler und Diener, aber zumindest so eine Art Hausgehilfe und Erziehungsgehilfe vom Professor gewesen ist und dann ja auch nach seinem Tod weiterhin ist, ist einer von mehreren Nebencharakteren, die wir haben. Wir brauchen die jetzt hier nicht alle erwähnen, aber es gibt schon vielleicht so mindestens mal zweieinhalb, auf die wir nämlich zu sprechen kommen sollten. Unter anderem, finde ich, sollten wir mal ein paar Worte zur Mutter verlieren, denn es gibt ja manchmal auch so eine Mutter in so einer Familie. Patrick, was müssen wir unbedingt zur Mutter sagen?
War die nicht sogar ein Roboter, diese Mutter?
Sowohl genau. Als auch, ja.
Ja, also was kann ich jetzt zu der Mutter sagen, außer sie war ein Roboter und sie hat besonders zu The Boy eine ziemlich innige Beziehung aufgebaut.
Genau, war das im Comic auch so deutlich? Eigentlich nicht, oder? Die war da doch nur...
Nicht so deutlich.
Also da habe ich im Comic habe ich sie eher so als Randfigur mitgenommen. Man hatte zwar mitgekriegt, dass sie kein Mensch ist, aber... Mehr irgendwie auch nicht, ne? In der Serie wird es komplexer.
Es gibt da auch in den Comics so ein Bild, wie er ihren Kopf noch mitschleppt. Aber so deutlich war es in den Comics dann eben nicht.
Genau.
Mhm, genau. Also sie ist ein Roboter, was jetzt unterschiedlichste Konsequenzen hat, aber eben auch vielleicht zeigt, dass der ja, Professor, also hier der Reginald Hargreaves, Papa Professor, dass der vielleicht mit so Emotionen jetzt nicht so viel anfangen kann, vielleicht aus genau dem Grund sich seine Frau lieber selbst baut, anstatt sich eine aus menschlichem Fleisch und Blut zu suchen.
Das wurde in den Comics auch klarer, wieso er das so macht. Da hat mich dann Pia auch gefragt, sag mal, wieso ist denn das jetzt so? Sag mal, ist der Vater ein Alien? Ja, es kommt in den Comics schon auf 3 Seiten raus. Und in der Serie... Wird das so ein bisschen außen vor gehalten in der Serie, verwirrt dich das so ein bisschen, was er denn ist.
Genau, da muss man aber schon genau hingucken, ne?
Ja.
Ja, ich glaube, in der Serie weiß man das nicht. Ich glaube, das... Bitte?
Spielt es irgendeine Rolle? Also im Comic habt ihr recht, das ist gleich auf den ersten paar Seiten in so einem Nebenpanel. Man sieht es auch nicht richtig, aber spielt es nochmal irgendwann eine Rolle, dass er Alien ist?
Ich muss ehrlich sagen, der Comic wirkt sehr viel außergewöhnlicher und Science-Fiction-mäßiger und fantasievoller als die Serie. Du hast, wenn du die Serie anguckst, bis auf Dr. Pogo, also bis auf den laufenden, sprechenden Affen, denkst du eigentlich, du bist in einer normalen Welt, halt, wo nichts wirklich außergewöhnlich ist, außer diese Familie. Und deshalb war das für mich schon sehr verstörend. Es gab eine Szene, die will ich aber nicht spoilern jetzt, die will ich auch nicht erläutern jetzt unbedingt, wo ich überhaupt nicht wusste, was hat er da jetzt gemacht, was ist da jetzt los? Und da hatte ich ja mit Patrick drüber gesprochen. Aber im Comic wird es wiederum in den ersten Seiten erklärt. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. In der Serie wird der Zuschauer darauf überhaupt gar nicht vorbereitet. In keiner Weise.
Ich denke, das erklärt auch ein Stück weit, wieso diese Kinder so geworden sind, wie sie sind. Wenn du bedenkst, die werden von einem ziemlich militanten Alien, sprechenden Schimpansen und einer Robotermutter großgezogen, dann verstehst du auch so ein Stück weit, wieso die so ein bisschen strange geworden sind.
Mhm. Und es ist auf jeden Fall auch, merkt ihr schon, anscheinend ergänzend. Also vorausgesetzt, das sind einfach exakt dieselben Figuren, nur einmal als Medium Comic und einmal als Medium Serie, dann sind beide für uns, die wir jetzt beides gesehen haben, jeweils sehr gute Ergänzungen. Also wirklich sehr gute Ergänzungen. Man hat in beiden Fällen das Gefühl, das Gesamtbild ist deutlich runder, wenn man beides konsumiert hat. Genau. Das kann man an der Stelle auf jeden Fall schon mal sagen. Und dabei sind wir noch gar nicht bei dem Bereich, wo wir das eigentlich machen wollten. Sondern wenn wir noch bei den Figuren sind. Ich würde gerne noch ein weiteres Figurenpärchen kurz erwähnen, weil die eine coole Rolle haben, zumindest in einem gewissen Rahmen. Und zwar ist es ein Killerpärchen namens Hazel und Chacha. Und ja. So viel sei mal gesagt, sie sind sehr unterhaltsam, sie sind ultra brutal und sie haben coole Masken.
Und ja, sie bringen auch so ein bisschen den Comic Relief in die Serie.
Genau.
Ja, definitiv. Das vielleicht jetzt so zu den Charakteren. Wir wollten jetzt noch nicht so viele Details zur Story verraten. Worauf wir aber natürlich bei einem Comic unbedingt eingehen müssen, ist das Artwork. Also das ist ja eine Sache bei so Comics, die hat ja genau wie das Bücher eben nicht haben, hat ja Comics immer noch diese Artwork-Ebene, also wo wir dann eben komplett sehen können, okay, wie haben sich die Künstler was gedacht, wie ist es dargestellt, was es da teilweise für Abweichungen dann auch gibt. Darauf kommen wir eben gleich zu sprechen. Aber hier hat wohl Gabriel Bahr das Artwork zu verantworten. Habe ich das richtig verstanden, Patrick? Ist das korrekt?
Genau. Richtig. Ja, das ist korrekt. Und sein Bruder, sein Zwillingsbruder, der Fabio Moon, hat eben beratend zur Seite gestanden. Der ist normalerweise sonst ein bisschen auf der Autorenseite. In dem Fall nicht.
Marc, du als derjenige von uns, der immerhin schon mal einen Comic gezeichnet hat, der also mal
oder untertrieben,
also der ja gefühlt auch hunderte Pin-Ups gemacht hat und hast ihn nicht gesehen. Wenn du uns mal versuchen müsstest zu beschreiben, wir sind ja ein Audio-Podcast, da kommen wir ums Beschreiben nicht drum rum, was jetzt das Besondere an diesem Artwork hier ist von The Umbrella Academy, wie würde das bei dir aussehen?
Also bei mir ist es ja so, dass ich ja doch eher US-Superhelden-Comic-Heft verseucht bin, vorzugsweise Batman. Und ich kenne Hellboy am Rande und für mich ist das so ein Indie-Comic, so fühlt es sich für mich an, was mich einfach überrascht hat. Ich bin da immer so ein bisschen zurückhaltend, wenn die Striche und die Farben so einfach sind, aber irgendwie hat mich das gepackt. Das war sehr grafisch alles, die Farben waren so entsättigt, dass ich bin nach den ersten zwei, drei Seiten so tief im Comic gewesen, was ich selten habe. Weil oft ist es so, auch bei den US-Heften so, man hat eine schöne Story, aber irgendwie sehr schlechte Zeichnungen oder super Zeichnungen, schlechte Story. Hier hat das irgendwie alles funktioniert für mich und das ist so ein Heft oder ein Band. Ich glaube, die bringt ein Hardcover jetzt raus, richtig?
Mhm.
Das muss ich mir definitiv holen, weil ich genau weiß, das wird toll sein. Ich hoffe, die machen es mit offenem Strukturpapier, das heißt mattes Papier, was so ein bisschen rauer wirkt. Und wenn man die Seiten aufschlägt, wird das schön nach Papier riechen. Und das ist, glaube ich, so das, worauf ich mich freue. Dieses Papier mit den entsättigten Farben und den einfachen Strich, der total überzeugt hat. Und ja, also
ich das
aus grafisch.
Ja, also, ja, genau. Kann ich so bestätigen.
Ah, perfekt. Ich werde dann also demnächst mal in den Comicladen gehen oder bestellen.
Und wo du es erwähnst, so von wegen, es wirkt wie von Independent Verlag. Das ist genau derselbe Verlag, also Dark Horse, der auch Hellboy
genau.
Comics veröffentlicht.
Und diese Stimmung in dem Ding, das war schon echt toll.
Ja.
Apropos Format, Patrick, da hattest du, glaube ich, einen Einblick, weil es da gerade so ein Mini-Shitstürmchen gibt. Wie sieht es aus? Kann es sein, dass die Neuauflage der neuen Edition nicht ganz so geworden ist wie die erste?
Ich habe das bei CrossCult eben mitbekommen, dass die Neuauflage ein bisschen größer ist. Und da gab es wirklich dann diesen Mini-Shitstorm. Ja, ach nee, jetzt kann ich das so schlecht in meine Sammlung stellen. Da habe ich jetzt einen Knick in der Optik und alles. Anstatt, dass die froh sind, dass die Serie weitergeht. Und
oh mein Gott. Ein,
ja.
Ja, so sind sie, so sind sie.
Ja.
Das sind wie die Instagram-Leute. Das sieht schlecht in meinem Feed aus.
Ja, und ich denke, ich würde an der Stelle denken, ja, cool. Also ich freue mich dann wirklich, dass da neuer Stoff rauskommt. Und ich kann auch zu dieser Stabilität der Bände was sagen, weil da habe ich die schmerzhafte Erfahrung auf der Buchmesse gemacht. Ein Kumpel hat mir einen dieser Bände aus Versehen mal auf den Fuß fallen lassen. der Schuh hatte ein Loch, der Fuß hat geblutet, aber dieser Band, der war absolut heil.
Ja, super.
Patrick, kannst du sagen, was das für eine Größe hat? Also ist das A4-Format oder irgendwie so wie US-Comic oder noch kleiner oder größer?
Es ist ein bisschen kleiner als das Heftformat, aber so, man kann es in etwa mit der aktuellen Taschenbuchgröße vergleichen.
Ich hatte gelesen, dass das die erste Ausgabe, die vor ein paar Jahren gekommen ist, die hat halt diese Standard-Cross-Cult-Größe gehabt, die irgendwie gefühlt alle Bücher bei denen haben. So, und die so neue ist wohl etwas größer ausgefallen. Mhm. Also die kleine, nee, die alte hat halt, wenn du sagst, die ist die Hälfte von A4, die alte war so. Die neue ist halt ein bisschen größer. Also ich kann es in Zentimetern sagen. Mhm. Es sind 16 mal 24 Zentimeter. Jetzt können wir uns das alle bestimmt total genau vorstellen.
Ja, 260. Ja, passt. Mhm. Nehme ich.
Wunderbar. Jo, also gibt es eben hier im Hardcover, wir selbst hatten das alle, bis auf Patrick, der, wie gesagt, den ersten Band gekauft hatte, in digital vorliegen. Und jetzt mal ganz Hand aufs Herz. Also, ich weiß nicht, ob jetzt ein viel größerer Druck der Serie wirklich gut getan hat oder hätte. Ich kenne jetzt natürlich nur die Darstellung hier auf meinem 10-Zoll-Display, auf meinem Tablet, aber da sind jetzt im Regelfall nicht großartig Details drin, die jetzt irgendwie auch mehr Platz, denen mehr Platz gut täte. Könnt ihr das nachvollziehen, was ich damit sagen will?
Ja, ich kann es mir ungefähr vorstellen, ja. Das ist ja bei Hellboy ähnlich, ja. Da ist das kleine Format schon sehr angenehm für die. Im Endeffekt ist das so wie mit schlechter Auflösung beim Film, ja. Wenn man den klein guckt, sieht es gut aus und wenn man das groß sieht, dann kommen halt Schwächen zutage. Aber nichtsdestotrotz ist ja dieses Comic total super gelayoutet, das bin ich halt so auch nicht gewohnt. Da passt alles, da ist jede Seite, es ist schon toll.
Und ich muss dazu hinzufügen, dass Gabriel Barr in Deutschland mit diesem Comic Umbrella Academy erst bekannt wurde. Es war ja so eine der Erstveröffentlichungen bei CrossCult, wenn ich mich nicht täusche. Nur da habe ich das damals außen vor gelassen, weil ich habe gelesen Umbrella Academy und dann dachte ich auch, nee, ich habe keinen Bock auf Resident Evil.
Ja, genau.
Und habe das erstmal dann liegen lassen.
Sehr gut. Pia, vielleicht nochmal kurz zu dir. Du hast im Vorgespräch schon das eine oder andere gesagt, denn bei dir weiß ich, du hast auf jeden Fall ein Faible für Optik. Du kannst Sachen auch einfach gut einschätzen. Du weißt, was gut aussieht und was vielleicht nicht gut aussieht. Wenn du dir jetzt das, was du vom Comic gesehen hast, in seiner Gänze mal durch den Kopf gehen lässt, vielleicht auch die Frage, wie sieht's aus mit Designs, wie sieht's aus mit Farbwahl, was ist dir denn im Kopf hängen geblieben? Wie würdest du uns das denn beschreiben, die wir das jetzt hier nur hören und nicht sehen?
Naja, ich habe mich jetzt gerade so ein bisschen zurückgehalten. Also ich glaube, das ist einfach auch Geschmackssache. Also ich finde das künstlerisch an sich, sind das tolle Zeichnungen, aber die sagen mir halt persönlich nicht so zu. Also ich fand auch ich bin halt ein Mensch, der halt auch viele Farben, viele wechselnde Farben, satte Farben halt auch eben mag und auch etwas realistische Zeichnungen, die mehr ins Detail gehen, mehr in die Ästhetik gehen und ja, ich bin da halt wahrscheinlich so ein bisschen DC gelastet von den DC-Comics her, aber ja, was soll ich sagen, also ich habe den Comic ja auch gelesen, auch also den zweiten Band jetzt nicht, das habe ich nicht mehr geschafft. Aber ich würde halt eben sagen, ich bin dann, glaube ich, eher so Team-Serie. Also ich habe die Serie zuerst geguckt. Das ist ja im Unterschied zu euch gewesen. Ihr habt ja erst die Comics gelesen und dann die Serie geguckt. Und ich habe zuerst die Serie geguckt. Und ich war natürlich total unvoreingenommen. Ich wusste überhaupt gar nicht, worum es geht. Ich wurde direkt ins kalte Wasser geschmissen. Und ich würde jetzt auch so sozusagen den typischen Netflix Gucker jetzt irgendwie sozusagen vertreten, der wahrscheinlich die Comics auch nicht kennt. Demnach kann ich sagen, dass die Serie also super fantastisch ist. Also sie war richtig begeistert und ich habe die gesuchtet. Also ich habe abends irgendwie 5 Folgen geguckt und dann am nächsten Morgen nochmal 5 Folgen geguckt, sozusagen. Und ja, deshalb, ja, wenn euch das Comic gefällt, schön.
Alles klar,
mir gefällt die Serie.
So. Gut, dann ist vielleicht jetzt auch hier der Zeitpunkt gekommen, wo wir an das Thema Comic erstmal, weil die Serie drängt sich jetzt hier schon dauernd auf in unserem Gespräch, wir vielleicht erstmal einen Haken machen an den Comic selbst. Wir werden jetzt hier nicht anfangen, großartig Punkte zu vergeben. Ich möchte nur von jedem vielleicht so 2, 3 Sätze mal generell einfach zur Serie hören, beziehungsweise zur Comic-Serie eben hören, was ihm so einfällt, wo ihr vielleicht auch noch einen kurzen Gesprächsbedarf seht. Ich fange mal an. Mir persönlich hat die Comic-Serie gut gefallen. Sie ist einfach mal was anderes und sie macht Spaß. Sie ist sehr absurd und spätestens, als ich merkte, okay, hier spielt Zeitreise auch eine Rolle, hatte sie mich eigentlich gefangen. Also da war ich wirklich angetan. Ich kann die Serie grundsätzlich empfehlen. Sie ist natürlich einfach auch jetzt eine Serie, die man in eine Schublade packen kann, in der auch andere Serien sind. Also jetzt demnächst kommt noch eine weitere Comicserie in der Neuauflage, die auch bei einem Streaming-Anbieter auftauchen wird nochmal. Vielleicht besprechen wir die hier auch. Die Rede ist von Deadly Class. Das ist auch ein Reprint. Vor einigen Jahren gab es da die Serie bereits bei Panini. Kommt jetzt auch nochmal bei CrossCult raus und wird eben eine Serie bekommen. Da kann man sie ein bisschen mit reinpacken, weil sie quasi ja wieder, ich sag mal, eine Superhelden-Serie abseits der klassischen Superhelden ist. Und man kann sie definitiv auch in dieselbe Schublade packen, in der zum Beispiel Black Hammer spielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Black Hammer hat mich einfach umgehauen. Ich finde das großartig, was ich von Black Hammer bis jetzt gelesen habe. Und deswegen muss man die Comic-Zeitrechnung so ein bisschen einteilen in eine Zeit vor Black Hammer und eine Zeit nach Black Hammer. Und natürlich ist die Umbrella Academy erschienen, bevor Black Hammer erschienen ist und war deswegen vielleicht so eine Art, sag ich mal, Stufe hin zu Black Hammer. Ist deswegen nicht so geil wie Black Hammer, aber zum Zeitpunkt der erstmaligen Veröffentlichung muss das eine, genau wie heute, ist eine großartige Serie. Wenn man aber in der Situation ist, in der ich jetzt bin, dass man eben erst Black Hammer gelesen hat und jetzt mit Umbrella Academy anfängt, dann ist es einfach nicht so geil. Es ist nicht so es ist nicht so beeindruckend, was die Dialoge angeht. Es ist leider nicht so beeindruckend, was die Interaktion der Charaktere angeht. Da hat einfach Jeff Lemire der hat's einfach drauf. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass Gerard Way nicht hätte, aber es ist, glaube ich, sein Erstlingswerk in dem Bereich und ich denke, dass da noch viel geht. Die Serie ist super für ein Erstlingswerk, sie macht mega Spaß, aber sie kommt eben aus meiner Perspektive nicht an diesen Primus ran, den ich jetzt mehrfach erwähnt hatte, Black Hammer, der ja nun wirklich auch x-fach ausgezeichnet worden ist, also das ist wirklich, glaube ich, auch sehr schwer daran zu kommen. Aber die Serie ist einfach mal was anderes. Sie ist nicht immer derselbe Typ im Spandex-Anzug, der rumrennt und Leute verprügelt. Es ist nicht einfach nur plump episch, es ist eben auch eine Geschichte, die erzählt wird, die Twists bietet, die auch ein bisschen absurd und arg fantastisch geraten ist und allein deshalb kann man da auf jeden Fall mal einen Blick riskieren, wer die Serie gucken will und wer möchte, dass da vielleicht noch ein bisschen Hintergründe und Zusammenhänge klarer werden, der muss ja sowieso in den Comic reinlesen und keine Sorge, wenn ihr den ersten Band gelesen habt, wollt ihr garantiert auch in den zweiten und vermutlich auch in den dritten reingucken. Deswegen von mir Empfehlung zur Serie selbst, die gut ist, aber sich vielleicht nicht mit den größten Genrevertretern, möchte ich es mal sagen, messen kann. Das war jetzt ein ganz schöner Rundumschlag. Patrick, wir fangen einfach mal bei dir an, weil du ja letztlich von uns allen den Comic zuerst gelesen hast. Erzähl mal, wie gefiel es dir, was fällt dir ein zu The Umbrella Academy?
Ich muss dazu sagen, ich freue mich, dass du nochmal diesen Black Hammer-Vergleich gebracht hast, weil Black Hammer ist momentan einfach so das Nonplusultra, was die Comicbranche hervorgebracht hat. Und dann vergleichst du das mit sowas wie Umbrella Academy. Das ist so, als würdest du The Revenant mit den Glücksbärchis vergleichen. Das passt halt einfach nicht so ganz. Und deswegen, für mich hat Umbrella Academy so eher so ein bisschen so einen anarchistischeren Touch. Es hat mich so ein bisschen an Team America von Trey Parker und Matt Stone auch erinnert. Also hätten sie das mit Puppen verfilmt, das wäre wahrscheinlich genauso lustig geworden. Hab ich mir dann halt vorgestellt, als ich das gelesen habe. Auch mit den Affen und den Roboter-Sidekick und so ein bisschen die Zeitreisen da drin verwursten. Also, mir hat das schon gefallen. Ziemlich. Ich muss dazu sagen, aber wenn Gabriel Barr mit seinem Bruder einen Comic macht, dann ist das ein bisschen emotionaler. Dann wird auch Brasilien als Standort quasi mit einbezogen und so ein bisschen die Schönheit von Brasilien hervorgehoben. Und dann sind auch die Comics in dem Team emotionaler. Hier hast du eben so einen anarchistischen Umschlag. Und die Serie fand ich auch cool, war für mich so eine Kreuzung aus Breakfast Club, wo die Titans halt reingesteckt werden und so ein Touch Tim Burton eben, als hätte das Tim Burton gedreht.
Guter Vergleich, gerade was die Designs angeht, guter Vergleich. Dankeschön. Pia, vielleicht ein paar Worte von dir, deine Eindrücke zum Comic, zum ersten Band, was würdest du sagen wollen?
Ja, also ich finde das auf jeden Fall mal was anderes von den Comics, die ich so bisher gelesen habe. Also ich bin ja noch nicht so oft in die Independent-Richtung gegangen und war schon positiv überrascht. Aber muss aber auch sagen, es ist halt jetzt immer noch nicht das, was wo ich jetzt sagen würde, ja, ich muss jetzt unbedingt die Bände alle kaufen. Das ist dafür reicht es noch nicht. Aber sonst ist auf jeden Fall mal was Neues und Erfrischendes. Und ja, so viel dazu.
Jo, Marc, und wie sieht's bei dir aus? Was ist dein so quasi finaler, abschließender, vorerst abschließender, wir haben ja erst zwei Drittel gelesen, Eindruck zur Comicserie?
Na, ich habe Blut geleckt. Ich werde das auf jeden Fall weiter durchziehen. Und also aus Sicht eines Batman-Hefteleser kann ich nur sagen, dass es auf jeden Fall eine Abwechslung ist. Und mich hat es auch überrascht, ehrlich gesagt. Ja, vermutlich werde ich jetzt wirklich öfter mal bei Dark Horse gucken. Hellboy wird ja immer mal erwähnt. Und ja, vermutlich ist das der Start, dass ich Black Hammer lesen werde jetzt. Um einfach mal einen Vergleich zu haben.
Ja, das vielleicht eher. Das würde ich vielleicht auch noch mal lesen wollen. Genau. Ja.
Wenn das die Option ist, die dafür sorgt, dass ihr da mal reinschaut, dann bitte. Vielen Dank an der Stelle nochmal an CrossCult, dass sie uns die ersten beiden Bände digital zur Verfügung gestellt haben. Schaut da auf jeden Fall mal rein, denn jetzt erscheinen eben auch ganz zeitnah die entsprechenden quasi Reprints auch der Serie, damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Ich gucke gerade hier auf der Internetseite von CrossCult. Da ist jetzt am 11.02.2019 die erste Ausgabe davon erschienen und der zweite Band, der glaube ich dann auch die eigentliche, als erstes also neues Material für Deutschland dann auch darstellt, ist noch nicht im Handel erhältlich, aber kommt auch ganz bald. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das ist erstmal zum Comic. Jetzt kommt der große andere Teil, wo wir auch erstmal kurz allgemein was sagen wollen und dann später in den Spoilerbereich. Keine Sorge, wir werden euch nicht zu lange auf diesen Spoilerbereich, müsst euch nicht zu lange freuen, wir kommen sofort drauf zu sprechen. Aber wir müssen natürlich die Serie ein bisschen thematisieren, die da eben jetzt hier bei Netflix demnächst anläuft. Wir haben jetzt ja alle schon einige Umsetzungen in Film- und Serienform von Comics gelesen. Pia, wenn du mal versuchen müsstest zu beschreiben, was ist da eigentlich das Besondere jetzt so an dieser Serie? Was kristallisiert sie vielleicht von diesen ganzen anderen Superhelden-Serien ab? Also was macht sie? Was ist das Alleinstellungsmerkmal? Denn, das haben wir bereits erwähnt, du hast es auch in der letzten Folge deutlich gemacht, du hast die meisten, wenn nicht gar alle Superhelden-Serien der letzten Jahre gesehen. Was ist aus deiner Sicht das Besondere an dieser Serie?
Oh, was jetzt, oh Gott, das ist jetzt eine sehr direkte Frage. Also was sich unterscheidet von den anderen Serien? Also erstmal auf jeden Fall, du wirst halt ins kalte Wasser geschmissen. Du kennst im Prinzip, also der Otto-Normalverbraucher kennt die Charaktere alle nicht. Es ist halt was Neues. Weil DC und Marvel-Charaktere, die hat man irgendwo schon mal gehört, man hat die Filme gesehen und so weiter. Und bei Umbrella Academy gibt's das halt alles nicht. Es gibt ja noch keine Kinofilme und so weiter. Und deshalb, du kennst halt den Trailer, du siehst halt, was im Trailer so weit vorkommt, dass es da irgendwie um der Welt irgendwie geht, dann um ganz komische Charaktere, um Kinder mit Masken. Ja, also mit Masken im Gesicht. Und dann denkst du so, okay. Da denkst du so zuerst, dass es vielleicht so eine Teenie-Serie ist, aber es ist auch nicht wirklich, weil man hat ja auch wie im Comic so diese Zeitsprünge, also die treffen sich im Erwachsenenalter, halt eben aufgrund der Beerdigung des Adoptivvaters, treffen sie sich alle wieder und dann werden die Charaktere in der Serie in der ersten Folge so ein bisschen vorgestellt. Und dann gibt es halt Rückblenden auch zur Vergangenheit, wo sie halt eben jünger waren und ausgebildet und erzogen worden sind. Und ja, man wird, wie gesagt, wie ich sagte, ins kalte Wasser geschmissen. Dann taucht halt eben dann auch direkt auch am Anfang der sprechende Dr. Pogo auf. Pogo einfach nur, ne? Pogo,
ja. Ja.
Allein das ist schon Alleinstellungsmerkmal, weil der sehr gut aussieht. Also CGI.
Ja, also, ja, genau, das wollte ich auch sagen. Also, er ist ja komplett CGI animiert, aber sieht super genial aus. Ja. Also ich hatte das Gefühl, auch wie diese Drachen in Game of Thrones, ne, die sind ja auch mittlerweile sehr krass animiert, also wirklich auch teures Geld reingesteckt. Und bei Pogo hatte ich echt das Gefühl, er ist ja ein Schimpanse, der halt, ja, vielleicht halb so groß wie ein Mensch ist. Und die Gesichtszüge und alles, das wurde wahrscheinlich mit Motion Capture gemacht oder was auch immer. Es sah so realistisch aus, als ob du wirklich vor einem echten Schimpansen stehen würdest. Und das überhaupt keine qualitativen, negativen Merkmale. Also es war wirklich sehr, sehr gut.
Ähnlich wie bei Planet of the Apes bei den Remakes. Also eine ähnlich gute, genau, Qualität.
So kannst du es gut vergleichen, ja.
Und das hätte ich echt nicht gedacht für eine Serie von einem Thema oder von einem Comic, was mir zumindest vorher recht unbekannt war und wahrscheinlich auch der meisten Netflix-Gucker auch unbekannt sein müsste, wo man so denkt, okay, eigentlich hat so eine Serie nicht viel Budget oder müsste nicht viel Budget haben. Ja, aber das war ich echt positiv überrascht. Denn die ganzen Schauspieler kann ich jetzt auch nicht alle vorher, aber die haben das sehr gut gemacht. Ich schwärme vielleicht zu viel von der Serie. Die sind überraschend gut gewesen, die ich vorher nicht kannte, weil in der Serie kann man halt so viel mehr zeigen, viele Aspekte vom Drehbuch her und die ganzen Charaktere waren so tief gehen, man hat viel Hintergrund erfahren und das war sehr, man kann die Serie als Comedy-Thriller und Science-Fiction so ein bisschen vergleichen. Also das hat irgendwie so ein Mischmasch. Also ich habe viel gelacht, ich war aber auch sehr bewegt und ich war aber auch sehr irritiert und erschrocken über einige Szenen. Ne? Und das in diesem Mischmasch finde ich sehr gut. Ne? Sonst kennt man das von den anderen Serien, von den DC- oder Marvel-Serien, dass die immer straight in eine Richtung gehen und du weißt ganz genau, was jetzt passiert und bist meistens vorbereitet. Und das bei Umbrella Academy aber nicht. Also weiß halt nicht, was als nächstes passiert und war es nicht, also sehr oft, also ich war sehr oft überrascht. Und auch dieses Hazel und Chata, ne, ja, so hießen ja die beiden doch, die waren absolut ulk-komisch, ne? Also es ist die Serie hat mir super gut gefallen einfach, ne? Und auch hier Nummer 5, der den wir vorhin im Comic geschrieben haben, The Boy. Der, das war doch richtig, ne?
Genau.
Ja.
Ja, genau. Der ist ja dann in der Serie etwas älter, ich glaube 13 Jahre alt oder so. Also er kam dann ja auch direkt in der ersten Folge wieder sozusagen aus der Zukunft und war 13 Jahre alt irgendwie. Und der hat das auch sehr gut gemacht. Also es ist ja auch ein junger Schauspieler auch gewesen. Und da dachte ich mir auch so, wow, was für schauspielerisches Talent er da hat und wie oft er da auch gezeigt worden ist, wie viel Dialoge er da auch hatte. Also absolut genial. Und ich habe die Hälfte der Schauspieler hatte ich alle nochmal gegoogelt und geguckt auf IMDb, mir angeguckt, was die vorher gemacht hatten. Und viele hatten vorher gar nicht viele Projekte gehabt, recht wenige Projekte oder waren nur kurz in anderen Serien, in einzelnen Folgen nur zu sehen.
Es sind nicht so viele bekannte Schauspieler diesmal dabei, ne? Ich glaube, so mit das bekannteste dürfte Ellen Page sein, die Vanya spielt. Und bei ihr kann man sagen, klar, die Figur ist ein bisschen anders dargestellt, als sie im Comic dargestellt ist. Aber so ein bisschen spielt Ellen Page auch immer dieselbe Figur, oder? Also mal ehrlich, wenn wir mal gucken, was hat sie gemacht?
Ja, zum Beispiel bei Inception.
Ja. Da musste sie... Da muss sie so eine verschüchterte Frau spielen, so ein bisschen hilflos in die Kamera gucken. Also ich meine, hier kriegt sie schon mehr zu tun, hier darf sie auch mal wütend sein, hier darf sie auch mal lustig sein und so. Sie hat einfach mehr Screentime und deswegen mehr Möglichkeiten zur Entfaltung. Aber Ellen Page ist immer irgendwie so ein bisschen ähnlich in dem, was sie tut. Also sie hat ja unter anderem auch bei diesem Computerspiel hat sie ja auch die Vorlage gemacht für
Among Us.
Nicht Wolf Among Us, dieses andere. Dieses Zombie, dieses Zombie-Ding.
Nee, das war auch so ein Mordding.
Ist ja auch egal. Also auf jeden Fall, ich glaube, sie hat sowohl für das Ding mit Willem Dafoe, was ihr jetzt meint, da hat sie in der Computerspielverfilmung die Vorlage gegeben, da sieht man sie auch direkt. Und ich denke, sie war auch in dem Teil, wo es jetzt im nächsten zweiten Teil geben soll, mit diesen Pilz-Zombies.
Ich glaube, das war dieses Last of Us, oder?
Lazy 4. Da war sie, glaube ich, auch Vorlage.
Wenn man sie mal in einer anderen Runde sehen will, dann sollte man sich super von dem Ex-Regisseur von Guardians of the Galaxy anschauen. Da ist sie so ein Nymphomaner-Sidekick. Da bricht sie mal wirklich aus ihrer Klischee-Rolle hervor.
War das
da darf sie auch abgedreht sein.
Das war der Film mit der Rohrzange.
Genau.
Ja, und in einem X-Men-Film, in einem ganz alten X-Men-Film, hatte sie dann halt auch eine andere Rolle gehabt. Ne? Aber es ist auch schon älter.
Und sehr, sehr nebencharaktermäßig.
Ja.
Ja, den habe ich auch gesehen, James Gunn. Genau. Nochmal es war der Name, der ja gerade wahrscheinlich nicht auf der Zunge lag. Genau, kann man auch mal reingucken. Da hat sie auf jeden Fall auch schon mal einen Superheld gespielt. Naja, zumindest mehr oder weniger. Jo, also das war's aber auch schon, weil wir sagen, wegen der Charaktere, die man kennen kann. Okay, wer noch relativ bekannt ist, ist die Mary J. Blige. Mary J. Blige spielt hier eben auch mit in, es ist glaube ich Cha-Cha oder Hazel, ich verwechsel die immer, ehrlich gesagt. Also eine von diesen Auftragsmördern. Und die kann man noch kennen. Jo, und dann da habt ihr gemeint, man könnte...
Na, und diese Chefin, kennen. Diese Chefin, diese
und
Frau.
Und das war's da doch auch schon,
die
oder?
Die ist von Grey's Anatomy.
Da war okay, da bin ich raus.
Ah. Grey's Anatomy. Ja, ich hab gegoogelt und die hat auch nochmal so eine eigene Serie.
Genau, dann haben wir hier eben noch Kate Welch, die ja hier auch, sagen wir mal, zumindest eine größere Rolle bekommt. Auch hier wollen wir gar nicht so viel verraten, aber sie ist natürlich auch ein Beispiel dafür, dass hier verschiedene Charaktere ganz, ganz anders dargestellt werden, als sie im Comic sind. Und was ich einfach mal jetzt mal rausnehmen möchte, man sieht es auch schon ein bisschen an dem Promo-Art, deswegen ist es keine Überraschung, ist die komplett andere Darstellung von Luther, beziehungsweise Moonboy, beziehungsweise Nummer 1. In den Comics ist das ein Typ in einem Affenkörper. Und nicht nur einfach in einem Affenkörper, das ist noch ein besonderer Körper, der offensichtlich mit irgendwelchen Schläuchen verbunden worden ist. Da wird immer irgendwelche Flüssigkeiten werden da hin und her gepumpt und was da genau mit dem los ist, wird, glaube ich, im Comic auch gar nicht so genau gesagt. Zumindest nicht in den ersten beiden Bänden, beziehungsweise nur so am Rand, finde ich. Ja, und in der Serie ist es eigentlich erst einmal nur ein ziemlich krass breiter Typ, bei dem dann später klar wird, okay, er sitzt irgendwie auf einem Gorilla-Körper, aber diese ganze Schlauchgeschichte fehlt, diese ganze fantastische Darstellung fehlt, es ist irgendwie simpler, oder?
Es wurden ziemlich viele Fantasy- und Science-Fiction-Elemente aus der Serie reduziert. Ich denke einfach, sonst wäre das vielleicht für das Netflix-Publikum ein bisschen zu abgedreht geworden.
Genau, also da hatten sie halt auch die Möglichkeit, andere Kniffe einzusetzen, ja, die ja mitten in der Serie noch gezeigt werden. Das fand ich eigentlich sehr gut.
Ja, das ist, was ich meine, dass halt der Comic ziemlich abgedreht wirkt und die Serie im ersten Moment nicht so, obwohl man halt diese Elemente hat wie Pogo oder auch die Mutter von den Geschwistern oder oder überhaupt die Kinder, was für Superkräfte die haben. Sodass das so diese Elemente sind, die abgedreht sind. Aber mehr ist dann, soll dann sonst auch nicht so sein.
Nee, die Serie ist wirklich deutlich geerdeter.
Genau, ja.
Ich finde es generell gut, wenn sich eine Serie ein bisschen von den Comics unterscheidet, weil dann hat das auch einen gewissen Mehrwert zu lesen. Weil wenn du exakt dasselbe im Comic-Format hast, dann habe ich jetzt auch nicht die Muße, mir den Comic dann nochmal durchzulesen.
Also so ging's mir da auch, weil ich hatte gerade so bei Entwicklung der Story gedacht, so, oh, ist ja doch ganz schön anders. Und dann eigentlich hast du nur die Elemente gehabt, wo du dachtest, ach so, haben sie das jetzt hier gelöst. Ah, clever. Und auch eher zum Ende hin, so war ich also sehr positiv überrascht, wie sie es gedreht haben.
Eben, das war dann der Faktor, wo wir als Comicleser dann auch stellenweise auch nochmal richtig überrascht wurden, weil dann einfach Sachen kamen, mit denen wir nicht gerechnet haben.
Folgender Vorschlag, wir machen jetzt einfach Kurzfazit, ein spoilerreiches freies Kurzfazit, so eben wie auch bei dem Comic, und danach steigen wir knallhart ein in die Details. Wer sich also mega wegspoilern lassen möchte oder eben Bock hat, mit uns so ein bisschen rumzunörden oder uns zumindest dabei zuzuhören, wie wir das tun, der kann das dann im extra Spoilerbereich machen, den werde ich entsprechend auch in den Shownotes erkenntlich machen, den werde ich als Kapitelmarke erkenntlich machen, so dass ihr das direkt anspringen könnt. Und ja, ich denke, wir können einfach, weil Pia hier wahrscheinlich diejenige ist, die von uns allen die meiste Ahnung hat, wenn du jetzt erstmal ein Fazit ziehen möchtest, gerne auch ein spoilerfreies Fazit. Wie sähe das aus?
Ja, also ich war wirklich absolut positiv begeistert. Also wenn ich eine Punktzahl geben soll von 1 bis 5, dann würde ich direkt 4,5 Punkte tatsächlich geben, weil ich es ganz wichtig finde, wenn eine Serie spannend ist, wo man nicht mehr aufhören möchte, die nächste Folge zu gucken. Obwohl ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass unbedingt so krasse künstliche Cliffhanger eingeführt worden sind. Das war nicht der Fall, aber es war trotzdem spannend, dass man sagen muss, also von meinem Teil, dass ich die weitergucken will. Und es war aber was anderes. Es war, ging ein bisschen in die Science-Fiction-Richtung. Wie gesagt, Comedy, Thriller haben wir. Also ich hatte sämtliche Emotionen, die man bei so einer Serie haben kann, wurden meiner Meinung nach schon abgedeckt.
Super, und wird's den Film, und wird's die Serie wem empfehlen?
Wem kann ich die Serie empfehlen? Oh Gott, also jemand, also der schon Lust hat auf etwas abgedrehtere Serien, die nicht allzu realistisch sind, wo man offen für neue Sachen ist und auch vielleicht auch auch vor, also keine Probleme damit hat, wenn nicht alle Fragen hundertprozentig beantwortet werden und vielleicht auf nächste Staffeln warten müssen.
Ja. Guter Punkt. Marc, wie sieht das bei dir aus? Was ist dein Fazit zur Serie?
Gucken. Einfach nur gucken. Das ist, also ich kann dazu nur empfehlen, den Trailer zu gucken mit der 18-Jahre-Mucke, weil der zeigt, wie die Serie eigentlich ist, so vom Feeling. Und die Musik läuft eigentlich seit Tagen hier hoch und runter. Ich glaube, die läuft bei mir 5-mal am Tag mindestens. Nee, also ich finde die super, die Serie. Also von mir auch definitiv eine 4,5 und mit Musikbonus eine 5. Und ja, ich empfehle die auch schon quasi jedem, den ich kenne.
Ja, aber ist ein guter Punkt, nämlich die Musik selbst, die man auf jeden Fall positiv mal erwähnen muss. Bevor wir den Patrick hier zu seinem Fazit zwingen, würde ich mich einfach mal vordrängeln, den habe ich gerade einfach so gemacht. Ist geil, was ich einfach alles so machen kann, der Hammer. Okay, also kurzum, die Serie ist toll. Sie ist, obwohl sie irgendwie ein bisschen fantastische Elemente hat und natürlich auch ein Stück weit absurde Sachen bietet, äußerst unterhaltsam und auch bodenständig. Das ist das Eigentliche, was ich damit sagen will. Bodenständig, so bodenständig eben eine Superhelden-Serie mit einem Affen sein kann. Aber sie ist unterhaltsam. Alle Charaktere kriegen im Laufe der Zeit echt noch Tiefe. Sie kriegen mehr Tiefe, als sie in den Comics bekommen. Sie interagieren sehr gut. Ich würde fast so weit gehen, ich habe mit dem einen oder anderen Charakter ein bisschen mitgelitten. Und das tue ich nicht immer bei fiktiven Figuren. Und deswegen kann ich die Serie wirklich sehr empfehlen. Es ist total gut, dass man hier nicht den Fehler macht, jede Woche eine neue Folge zu bringen, sondern alles auf einmal rausballert und man das so richtig schön wegbingen kann. Denn das sind 10 Folgen in der ersten Staffel, die jeweils knapp eine Stunde gehen. Und das kann man sich zum Beispiel, wie die Pia das gemacht hat, auch gerne an 2 tollen Tagen einfach mal reinballern. Ist ein cooles Ding, gönnt euch das. Wer also ein bisschen dieses bodenständigere mag, wie gesagt, in einem relativen Blickwinkel gesehen, der sollte sich die Serie auf jeden Fall geben. Ich kann sie auch empfehlen. Und die erste Folge, vielleicht auch die zweite und vielleicht auch die dritte, sind nicht super repräsentativ für die gesamte Staffel. Die Serie wird besser von Folge zu Folge und spätestens ab Folge 5 seid ihr dann noch mittendrin. Dann wollt ihr auch wissen, wie es weitergeht. Dann passieren plötzlich neue Sachen. Dann gibt es ja Geschwindigkeit, die plötzlich in die Serie reinkommt. Dann haben einzelne Charaktere noch Entwicklungen und Geschehnisse beziehungsweise Dinge, die denen passieren. Teilweise herbe Schicksalsschläge, die einfach gut sind und deswegen die Serie zu einer Empfehlung machen aus meiner Perspektive. Patrick, wie sieht es bei dir aus? Jetzt haben wir uns so lange drauf gefreut. Wie ist dein Fall?
Also, ich war auch ziemlich positiv angetan und hätte ich nicht zwischenzeitlich arbeiten müssen, ich hätte das Ding wahrscheinlich auch durchgebinged. Und wo du auch drauf angegangen bist, es ist gut, dass die das am Stück rausbringen. Ja, dadurch läuft die Serie eben nicht die Gefahr, dass man wie zum Beispiel bei Westworld schon 5 Folgen vorher weiß, wie es ausgeht und das ganze Internet voller Theorien ist, so und so wird es ausgehen. Und trotzdem hat sich diese Serie bemüht, für jede Folge so einen gewissen Cliffhanger zu machen, dass du am Ball bleibst, dass du weiterschaust. Und ich fand das auch super von den Charakteren ausgearbeitet und von der Musikuntermalung war es auch richtig genial gelöst. Also da hatte man wirklich schöne Sequenzen, die von der Musik auch richtig getragen wurden. Ich denke, da hat man dann auch den Einfluss von Gerard Way gespürt, der dann ein bisschen wohl drüber geschaut hat, dass da so ein bisschen eine gewisse Ästhetik drin ist. Mhm. Und ja, bei mir lief der Soundtrack auch so ein bisschen rauf und runter. Und ich kann das jedem empfehlen, der Bock hat auf eine ungewöhnliche, geerdete Superhelden-Serie.
Sehr gut, vielen Dank. An euch da draußen, die ihr euch jetzt vielleicht nicht ganz krass hart spoilern lassen wollt, ihr seid herzlich eingeladen, uns Feedback zu hinterlassen, das heißt auf Facebook, Twitter, Instagram oder bei dem YouTube-Upload, den ich hier von der Folge machen werde, ballert da mal was in die Kommentare, in die Kommis. Wir würden uns tierisch freuen, wenn ihr uns mitteilt, ob ihr die Comics gelesen habt, ob ihr vorhabt, die Serie zu gucken, ob ihr sie vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt schon gesehen habt. Wie findet ihr vielleicht auch den Vergleich beider Medien? Kann man das überhaupt vergleichen oder sind das ja letztlich auch ganz unterschiedliche Zielgruppen, weshalb sich so ein Vergleich nicht unbedingt anbietet? Wir freuen uns auf Feedback, denn ihr wisst, das Ganze hier ist ein Hobbyprojekt, auch wenn wir eben Rezensionsmaterialien bekommen, an dem Spaß hier verdient keiner was. Und das Feedback ist letztlich die Bezahlung des kleinen Podcasters. Und wie gesagt, da würde ich mich mega freuen, wenn ich von euch was höre. Wir antworten sogar auf Feedback. So wenig ist das. Mega nice. Hier ist der Punkt gekommen, wo wir spoilern, und zwar wie die Sau. Wir werden jetzt hier einfach mal wahllos drauf los irgendwelche Sachen erzählen, die ihr vielleicht nur wissen könnt, wenn ihr das Finale gesehen habt oder gelesen habt, die ihr nur wissen könnt, wenn ihr wisst, wer tot ist und wer dann wie reagiert oder vielleicht auch nicht tot ist. Und da gibt es eine ganze, ganze Menge Szenen, die wir hier vielleicht mal besprechen sollten. Ich fange mal einfach mit einem Beispiel an, wo ich euch eine Frage stellen möchte, nämlich zu Vanya. Ja, wir wissen spätestens am Ende des ersten Bandes, dass Vanya offensichtlich zumindest zeitweise so eine Art Bösewicht ist. Sie ist jetzt also eben einfach mega krass jetzt, hat einfach ihre Fähigkeit quasi gefunden. Die findet sie zum Beispiel auch auf eine komplett andere Art und Weise, als sie in der Serie findet. In der Serie finde ich es viel nachvollziehbarer, also sie findet diesen Typen, der quasi die Pillen absetzt und weil sie die Pillen nicht mehr nimmt, hat sie quasi neuen Zugang zu ihren Emotionen und die ermöglichen ihr den Zugang zu ihren Kräften. In der Comicserie ist es ja letztlich so ein Orchesterleiter von einem Orchester, dem sie vorspielt, der den Weltuntergang will und das ist alles ein bisschen absurd irgendwie und ich weiß auch nicht genau warum, aber letztlich, genau, er macht ein Experiment mit ihr oder flößt ihr was ein und dann hat sie plötzlich ihre Kräfte und sieht auch aus wie eine eben weiße Violine, White Violin heißt ja auch ihr super Heldenname. Also ist eine komplett andere Darstellung. Wie gefiel euch Vanya? Insbesondere auch die Frage, wie gefiel euch die Umsetzung in der Serie? Patrick, wie sieht es bei dir aus? Was ist deine Meinung zu ihr?
So wie in den Comics hätte man Vanya schwer darstellen können als quasi menschliche Geige. Also da bin ich wirklich froh, dass sie da rausgebrochen sind und die eher zu so einer Art Dark Phoenix gemacht haben. Auch wenn ihr Werdegang wirklich sehr, sehr schnell vorhersehbar ist und man sehr, sehr schnell weiß, wer diese Apokalypse auslöst.
Oh ja, ich wusste es schon bei Folge 5.
Ja, spätestens da weiß man es.
Ja, aber ich habe das auch schon vorher vermutet. Also es war ja von Anfang an klar, dass sie keine Superkräfte haben sollte angeblich und Es war aber schon irgendwo schon in den ersten Folgen, hatte ich schon vermutet, ja, wenn das jetzt die typische Heldenstory ist, ja, die man so in den ganzen Serien und Filmen und Büchern kennt, dann wird bestimmt irgendwas mit ihr sein. Irgendwas wird in ihr schlummern, was wahrscheinlich später dann rauskommt, weil sonst würde das keinen Sinn machen. Also es war schon sehr vorhersehbar, wenn man viele Storylines mitgekriegt hat in seinem Leben. Ja.
Es sind eben oft die unterdrückten Mauerblümchen, die dann irgendwann.
Ja.
Obwohl, da hätte ich gerne gesehen, wenn ich das Comic nicht gelesen hätte, ob es mir so schnell aufgefallen ist. Weil die haben ja immer versucht, drumherum zu schiffen, was auch irgendwie logisch war. Aber ja, durchs Comic.
Ja, ich hatte das Comic halt gar nicht gelesen vorher und mir ist es sofort aufgefallen. Also ich dachte mir so, ja, die ist bestimmt die Schlüsselfigur. Na, also da muss bestimmt irgendwas sein mit ihr.
Die ist böse. Böse Frau.
Naja,
also aber generell, wie sieht es aus mit den Twists? Du hast vorhin ja auch positiv von der Serie gesprochen und gemeint, dass doch überraschende Sachen auch drin waren. Würdest du grundsätzlich sagen, da sind krasse Twists drin gewesen, die sich positiv überrascht haben? Wenn ja, welche? Wenn nein, warum nicht?
Ja, also man hat am Anfang ja noch nicht so mitbekommen, wie die Kids, die jetzt erwachsen sind, ob die überhaupt gut kämpfen können oder wie die ausgebildet worden sind. Und ich war zum Beispiel sehr überrascht, als der 13-Jährige Nummer 5, ja genau, dass der eben mal so eine ganze Horde von militärisch ausgebildeten Menschen einfach so im Alleingang umbringt und wie er das macht und wie das dargestellt worden ist. Also es war schon sehr, sehr erschreckend und ich war schon sehr überrascht in diesem Fall. Ja, und dann auch solche Geschichten wie das ganze Thema der Zeitreisen und wie das so ausgedacht hatten und diese ganze, ich weiß nicht, was das sein darstellen sollte, diese Agentur oder diese Firma oder was auch immer das war, die halt im Hintergrund so ein bisschen die Fäden zieht. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie man das so beschreiben soll. Und dann das, was mit Klaus passiert ist. So die ganzen kleinen Mini-Nebengeschichten. Also es gibt ja in der Serie so einen Hauptstrang. Und dann gibt es immer so wieder so kleine Nebengeschichten, die die Charaktere durchleben und die einfach sehr untypisch sind für eine, sagen wir mal, Superhelden-Serie oder generell für eine Serie. Man erwartet das einfach nicht, weil das einfach zu abgedreht teilweise ist.
Aber positiv, ne? Also
ja, nicht, ja, ja, ja.
Stört oder
ja,
so.
Alles, ja, alles genau, ja. Ja, also wie gesagt, ich finde das gut. Also außer halt die Situation mit Vanya war für mich schon ein bisschen vorhersehbar. Wobei ich aber auch sagen muss, dass die letzten Folgen aber sehr, sehr gut umgesetzt wurden, was halt dann auch ihre Emotionen angeht und auch grafisch oder CGI-technisch gesehen, was in der letzten Folge da abging. Also es war schon sehr schön anzusehen, auch wenn das mit ihr so ein bisschen vorhersehbar war, es schön anzusehen, mitzuverfolgen und dann die ganzen kleinen Nebencharaktere oder Nebengeschichten, die man nicht erwartet hat, das war sehr interessant. Also ich war halt nie gelangweilt und für mich ist das wichtig, als Endverbraucher, also als Konsument, dass ich halt nicht gelangweilt werde. Sonst schalte ich ab oder schalte ich weg oder dann gibt es Menschen, die sich Serien auch angucken, nur weil sie mitreden wollen und dann quälen sie sich durch eine ganze Serie. Oder wenn man sich auf einen Podcast vorbereitet, muss man
ganz
ja eigentlich,
schlimm, ganz
ja, dann muss man ja auch das alles angucken, obwohl man es vielleicht gar nicht mag, so. Aber ich habe mich, also ganz im Gegenteil, ich habe mich gar nicht durchgequält. Ich fand es einfach super unterhaltsam und mal was Neues und nicht dieses Altbackene, was du sonst immer jedes Mal siehst.
Da sprichst du aber einen guten Punkt an, auf den ich gerade sowieso hinaus wollte, denn ich habe zu Beginn ja schon gemeint, ich habe jetzt nur 7,5 Folgen von 10 gesehen. Ich kenne das Finale also nicht. Wovor ich aber Angst habe, und das ist letztlich auch das, was Patrick jetzt mit der im Vergleich zu Dark Phoenix auch meinte, ich habe ein bisschen Angst, dass, und das kommt jetzt eigentlich schon, in, soweit wie ich jetzt geguckt habe, schon so ein bisschen raus, dass Vanya, also die von Ellen Page gespielte Figur, jetzt am Ende einfach quasi total den Hass eingeredet bekommen hat auf ihre eigene Familie und jetzt in total rührenden, aber übelst vorhersehbaren, wenn nicht gar anstrengenden Monologen ihrer Familie vorwirft, was die alle schlecht und falsch gemacht haben und dann eskaliert es ganz schlimm, weil dann ihre Emotionen in Wallung geraten und sie keine Ahnung, was für schlimme, apokalyptische Sachen anstellen muss. Ist das eine Angst, die ich zu Recht habe oder ist das Ende irgendwie episch und trotzdem nachvollziehbar?
Also wenn, dann kaschieren sie es sehr gut. Also ich habe das, also ich empfand das so, als wenn sie das schön kaschiert haben und du deren Motivation, warum sie vielleicht hasserfüllt ist, überhaupt aus ihr rauskommt, ja. Also fand ich, das war jetzt nicht so plump, wie man vielleicht vermuten würde.
Und nicht so plump wie in den Comics mit der
Untergangs-Suit.
Ja, genau.
Ja. Mhm. Ja, genau. Also ich finde, du hast halt immer, es gibt so einen Punkt, wo du sagst, okay, ja, jetzt muss er richtig loslegen und so, aber irgendwie versuchen alle, diese Familie zusammenzuhalten, ja, auch sie selber. Und dann gibt es irgendwo so einen Punkt, wo das dann kippt, wo du aber halt auch irgendwie verstehst, ja gut, sie kommt da jetzt nicht mehr raus aus der Nummer, ja, so gefühlstechnisch. Fand ich ganz cool.
Das war für mich so ein emotionaler Moment, wo das bei ihr dann gekippt ist, wo sie erfährt, dass dann quasi ihre Schwester damit für verantwortlich ist. Das war so für mich so einer der emotionalen, überraschenden Momente in der Serie.
Genau. Dürfen wir eigentlich, sollen wir jetzt Andi auch spoilern?
Ihr könnt mich voll spoilern.
Ich hab die ganze Zeit darauf gewartet, wann kommt der Hieb mit dem hier Geigenstab. Und dem Kehlkopfschnitt.
Oder wann wird Pogo gekillt quasi?
Ja, oh, ey, hör auf. Ich habe eigentlich darauf gewartet, zeigen sie es genauso wie im Comic oder nicht? Und dann hast du gemerkt, okay, sie machen es ein bisschen seichter, also harmloser. War ich
ein bisschen froh sogar.
Ja, nee, ich hätte schon gerne gesehen, das war so ein Schockmoment, gerade im Comic, in der digitalen Version, ja. Wo du nicht alles gleich gesehen hast. Platsch. Fertig.
Oder wir können uns auch alle einig sein, wo Klaus von Cha-Cha-Cha und den anderen gefoltert wird. Das war auch ein ziemlich lustiger geil. Moment. Ja, das war ein wirklich sehr, sehr lustiger Moment.
Ja,
und spätestens da war einem Klaus dann auch richtig sympathisch.
Ey, der hat sich aber auch so krass entwickelt, ja.
Ja.
Das
ich habe den am meisten mitgelitten irgendwie.
Ja,
also ich fand das ganz schlimm da, was da mit ihm passiert ist, da, als er ja. da...
Genau, auch ja, dieser Zeitsprung, ne? Genau.
Ja.
Das war aber so toll. Also ich hätte nicht erwartet, dass der mich mal so mitnimmt. Also am Anfang.
Ja, das Witzige ist ja diese emotionale Achterbahn in der Serie. Ja. Zuerst ist Klaus todtraurig, weil er da wahrscheinlich einen geliebten Menschen verloren hat. Und dann in der nächsten Sekunde muss ich wieder lachen, weil die dann da in dieser Veteranenbar stehen. Genau. Und ich wusste ganz genau, yes, jetzt geht gleich eine Schlägerei los. Und dann, weißt du, zuerst vergieße ich so eine Träne und dann im nächsten Moment muss ich wieder lachen. Nee, weil,
das war auch dieser gekonnte Spagat, den die Serie wirklich geschafft hat, dass sie sich nicht wie viele Netflix-Serien ein, zwei Folgen zu lang angefühlt hat, sondern von genau, der Lauflänge her war es genau richtig.
Und aber erst mit der Zeit. Also ich habe ja gemeint, die Serie braucht ein bisschen, um warm zu werden. Und ganz ehrlich, also wenn du nur die ersten beiden Folgen guckst, da hast du nicht unbedingt Bock, weiter zu gucken. Du musst das schon bis zur dritten, vierten, fünften weitergucken, finde
ich. Nee, aber mir nee, ist
die... Ich hatte voll Bock.
Genau, bei mir war das so,
okay.
an dem Punkt, wo die Nadel auf die Platte gelegt wurde und die Musik losging, hat mich die Serie gehabt.
Also dieser Breakfast Club-Moment, wo sie eigentlich in der Bude abtanzen.
Genau, das war so gut.
Nee, aber es ist mir lieber, wenn eine Folge ein bisschen braucht, bis sie in Fahrt kommt, als wenn sie am Ende hin richtig abflacht.
Mhm.
Also da haben sie sich wirklich von Folge zu Folge kontinuierlich gesteigert. Und auch wenn es vorhersehbar war, man hat die Beweggründe von allen Charakteren gut verstanden und es wurde wirklich gut herausgearbeitet.
Genau, auch hier bei Rumor mit dem Familientwist so, warum sie jetzt alleine ist und ne, diese Kraft anwendet in der Familie und das zur Scheidung anscheinend führt, das war schon auch schön.
Also, oder, ja, welche Sequenz ich auch cool fand, wie The Boy diese ganze Armee zu dem Queen-Soundtrack quasi auseinandergenommen hat. Das fand ich auch sehr schön.
Na, habt ihr das mitgekriegt? Die haben ja ab und zu, also da hatte ich gedacht, oh, schade, haben die Masken aus dem Comic nicht auf. Ne? Die haben nachher im Comic da die Masken. Aber zum Schluss hin, ich glaube in der letzten oder vorletzten Folge, gibt es ja so einen Shot in den Raum, wo die Koffer stehen.
Ja, das ist aber, das muss schon sechste oder siebte Folge.
Genau, da hängen ja die Masken rum. Da war ich schon wieder bedient. Also das war super. Und zum Schluss ist ja auch nochmal wo sie auf die rumschießen. Die Serie spielt auch immer, wenn man denkt als Leser, also der die Comics gelesen hat, ach schade, das haben sie weggelassen, gibt's immer mal so einen kleinen Seitenhieb, auch dieses Mädchen, die Tochter von Rumor sagt ja, erzähl mir die Geschichte mit dem Eiffelturm. Also, gibt immer so kleine Zitate, das war sehr toll. Also es steckt sehr viel Liebe im Detail auch, ja.
Ja, generell auch, wir sehen ja auch gelegentlich einfach mal Comichefte.
Genau.
Das sind halt einfach die Cover und Artworks eben vom Original Comic.
Genau, auch die Actionfiguren.
Ja. Das gab's in einer Folge noch so richtig schön, da gab's eine richtige Sequenz im Stil der Comics. Da dachte ich auch, ja, coole Idee.
Mega nice.
Ja, das Drehbuch, wollte ich auch noch dazu sagen, von der ganzen Serie hat der Steve Blackman geschrieben, der sogar auch, wie ich jetzt gerade sehe, dass er Fargo geschrieben hat und die Serie Legion, die ihr vielleicht auch kennt, die X-Men-Serie sozusagen, und Altered Carbon, die Netflix-Serie, die ich auch absolut empfehle und in den Himmel lobe und sogar noch mal geguckt habe. Eigentlich habe ich gar keine Zeit dafür, so viele Serien zu gucken, aber ich habe die dann nochmal geguckt. Die ist auch total genial, also spricht halt voll für ihn. Er macht einfach super, super Drehbücher.
Was man jetzt vielleicht noch hätte gern, also was ich gerne noch gesehen hätte, wären noch so ein bisschen mehr Kostüme. In der Comic-Serie tragen die ja zeitweise dauernd ihre Kostüme, also wirklich so richtig Superheldenkostüme, und gerade hier die Vanya bekommt dann ja auch nochmal ein richtiges, ein komplettes neues Design im Comic. Das ist in der TV-Serie ein bisschen untergegangen, oder?
Ja, der Superhelden-Aspekt ging irgendwann ziemlich flöten, aber das hat mich nicht gestört, weil die Charaktere eben gut ausgearbeitet waren.
Ja, würde ich auch so sagen.
Du kannst ja jetzt noch diesen Moment, wo du mich dann gefragt hast, sag mal, kann es sein, dass der ein Alien war, der Ziehvater? Das kannst du ja noch mal.
Achso, ja, die Szene, ja, genau. Ja. Die kann ich ja jetzt spoilern. Genau, da gab es fast zum Schluss, ich glaube, in der letzten Folge muss es gewesen sein, oder in der vorletzten Folge, da hatte man einfach so direkt am Anfang der Serie, direkt am Anfang einer Folge gesehen, wie der Adoptivvater mit seiner sterbenden Frau in einem Zimmer sind, und die sterbende Frau will sich wohl irgendwie von ihm verabschieden oder meint halt eben, ja, ich bei mir ist es jetzt irgendwann vorbei und jetzt geh doch auch mal irgendwie oder mach mal was, so, ne? Und dieses ganze Zimmer sieht irgendwie sehr modern, also sehr Science-Fiction-mäßig aus, also die ganze Einrichtung irgendwie sehr seltsam. Und man sieht dann, dass er zu einem Fenster geht, und aus diesem Fenster guckt man dann halt raus. Der Zuschauer sieht dann, dass es eine ganz große Fläche gibt, wo irgendwie so kleine, ich glaube, kleine Gerätschaften oder Raumschiffchen oder so stehen irgendwo rum. Und dann sieht man, wie Raketen in die Luft schießen und von einer recht leeren Landschaft. Ja, und dann, das hat mich sowas von aus der Bahn geworfen. Ich habe das nicht verstanden. Er hat dann so ein Glas genommen oder so einen kleinen Behälter. Und dann waren da so kleine leuchtende gelbe Kügelchen oder Dinger oder Samen oder sahen so aus wie, ich glaube, wie Blumensamen oder so, und die hat er dann irgendwie liegen lassen und die haben so geglitzert oder als ob das Feenstaub wäre. Ich weiß es nicht, ich habe das nicht verstanden.
Ja, es war nicht eindeutig, ja.
Ja, nee. Und dann, genau, und dann hat er dem irgendwie nur nachgeguckt und da war schon wieder Szenenwechsel. Ja, und man hat nur gesehen, dass er auch irgendwie zum Tisch gegangen ist, das geholt hat, und dass diese Gläser und die Karaffen irgendwie ganz seltsam aussahen. Also sah nicht von dieser Welt aus. Und dann habe ich halt Patrick gefragt, was war das? Ich verstehe das nicht. Das wurde in dieser ganzen Serie nicht erklärt. Und dann ist der vielleicht ein Außerirdischer, weil das sah irgendwie so aus, als ob das nicht von der Erde aus irgendwie wurde, oder, also, ihr wisst schon, was ich meine, also nicht genau, auf der Erde sein soll. Ja, genau, und ich hatte den Comic halt noch nicht gelesen. Und in der ganzen Serie wurde niemals in irgendeiner Weise erwähnt, dass er ein Außerirdischer sein soll, und deshalb wäre das halt für Serienzuschauer halt schon irgendwie ein Spoiler, weil das es soll halt, denke ich mal, auch Fragezeichen aufwerfen, so wie es mir auf.
Ich denke, dass sie auf dieses Mysterium spätestens in der zweiten Staffel ein bisschen mehr eingehen werden.
Ja.
Aber hätte ich die Comics nicht gelesen, dann wäre ich auch ziemlich verwirrt gewesen und hätte mich gefragt, was soll das jetzt?
Na, so wie das inszeniert war, war das eher so, wirkte wie Superman, Krypton, was gerade untergeht. Und wir flüchten jetzt immer.
Ja, genau, man hat dann in der nächsten Szene hat man gesehen, wie er dann in den 60ern oder 70ern oder ich weiß nicht zu welcher Zeit.
Stimmt, ja.
Dann kauft er da das Gebäude zu dieser Umbrella Academy. Und dann dachte ich mir so, hä, also angenommen, das wäre jetzt irgendein anderer Planet gewesen, wie kommt er denn zu derzeit jetzt hin oder kann er vielleicht selber schon Zeitreisen? Und ich habe mir 1000 Fragen gestellt und die werden halt nicht beantwortet so. Und ja.
Aber die Serie lässt ja auch ein sehr offenes Ende. Deswegen denke ich, dass da die Fragen beantwortet werden, wenn Netflix nicht schon wieder eine Superhelden-Serie vorab cancelt.
Ey, ich hoffe nicht, ey.
Ich auch nicht.
Also ich fand auch gut, gerade wo man nochmal sieht, dass er Alien wird oder ist, ne? Im Comic ist das ja quasi auf den ersten zwei Seiten und auch sehr plump gemacht, aber gut, reicht.
Ja.
Und hier haben sie ja die Geige etabliert, ne? Da haben sie ja gesagt, hier, such dir eine andere, die sich darauf genauso konzentrieren kann wie ich. Und das fand ich ganz cool, diesen, ne, im Endeffekt wurde Vanya ja immer so drauf trainiert, dass sie sich konzentrieren muss, fokussieren muss. Und was ich richtig gut fand, ist zum Schluss, fokussiert sie sich quasi auf einen Herzschlag und haut dann alles um. Das war auch so schön emotional so.
Ja.
Mega nice. Vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Also eigentlich will ich nur ganz offen in die Runde fragen, ob es jetzt noch Punkte gibt, die wir erwähnen sollen. Szenen, die euch besonders im Kopf geblieben sind, irgendwelche Dialoge, irgendwelche Sets meinetwegen oder irgendwelche Kostüme. Oder denkt ihr, wir haben jetzt hier die wichtigsten Sachen zur Serie schon genannt?
Ja, also ich fand das Kostüm von der Mutter ganz interessant. Ich glaube, hieß sie Grace oder hat man sie so genannt?
Ich glaube, sie hieß Mutter Grace. Mutter
ist Grace, ja, Grace.
Ja, genau.
Hartleaf, heißt sie.
Hm? Genau, Grace. Ja, das war, sie trug halt immer sehr, sehr hübsche Kleider so aus den 60ern. Also immer derselbe Stil. Und obwohl sie halt kein Mensch in dem Sinne ist, also sondern Android, also ich fand trotzdem sehr emotional, also dieser Charakter wird trotzdem sehr emotional dargestellt und auch die Kinder bzw. die Geschwister hatten auch eine emotionale Bindung zu ihr, obwohl sie alle wussten, dass sie kein Mensch ist.
Bei der Erziehung vom Vater, da ist eben Affe und ein Roboter noch das, was ihnen am meisten Menschlichkeit geboten hat.
Ja. Das stimmt allerdings, ja.
Na, den Pogo, den haben sie da ziemlich quasi vereint, ne? Aus dem Diener und dem Kumpel so. Im Comic ist er ja quasi so ein Sidekick von Nummer 5, Nummer 5.
Genau.
Und fand ich auch ganz gut, dass sie den hier älter angelegt haben und die Rolle von dem Diener aus dem Comic damit quasi reingemacht haben.
Ja, man kann auch erwähnen, in den Comics gab es auch so eine kurze Sequenz, wo Pogo und The Boy durch die Gegend geflogen sind, was auch ganz nett gemacht war.
Genau, und in der Kampfszene quasi im Diner sind die beiden ja eigentlich im Comic, ne? Pogo und Five und nicht so ein Reisender. Mhm.
Ja. Alles klar. Dann haben wir es jetzt, glaube ich, gepackt, oder?
Ich denke auch.
Sehr gut. Das war also unsere ausführliche Besprechung zu so ziemlich allem, was man gerade auf deutschsprachigem Raum von The Umbrella Academy bekommen kann. Also von den jetzt bei CrossCult erscheinenden Comics bzw. der Neuauflage, von der Serie, die ihr jetzt ganz zeitnah bei Netflix sehen könnt. Und ich danke erst einmal meinen Gästen, nämlich insbesondere Pia, Marc und Patrick, vielmals von ganzem Herzen, dass ihr heute wieder am Telestammtisch teilgenommen habt. Ihr drei habt immer einen Platz unter meinem Umbrella.
Oh. Gut, oder? Schön.
Super. Alles klar, danke euch, gell?
Ja.
Gerne.
Tschüssi.
Tschö. Ciao. Tschüss.